Man wartet heute nichts, sie hat mir E-Mail, also ja, eine Nachricht geschickt. Lieber Ernst, wartet heute nicht auf mich, ich umarme dich und alle anderen Nektar.
Also, ja. Das war eigentlich sehr positiv.
Ja. Schreibt zurück, nicht nur seelisch, sondern auch physisch. Ja, also herzlich willkommen zum zweiten Vortrag über das Thema der Mensch als Glyphe des Kosmos. Es ist eigentlich ausgegangen von der Idee vom Ernst, dass im Zusammenhang mit der Planetenabsonderung das Ganze auch in dieses astrologische Thema der Planeten bzw. der ganzen astrologischen Thematik hineinspielt. Und so habe ich letztes Mal auch einen gewissen Bogen zurückgespannt, der auf Elemente zurückgreift, die wir jetzt anschließend dann gleich brauchen, obwohl sie sehr weit hergeholt ausschauen, sind sie doch ein Grundelement des Aufbaus des Horoskops dann. Ich möchte das vom letzten Mal jetzt nicht wiederholen, weil wir letztes Mal relativ viel auf einmal hatten. Nur das eine oder andere, vielleicht wenn es einfließt, jetzt ganz kurz ansprechen. Nur eines noch zur Wiederholung. Wir haben letztens davon gesprochen, dass die Alten eben rausgeholt haben von dem Tierbilderkreis, also von dem Bilderkreis 12 Qualitäten, haben diese Qualitäten erschaut, sie haben sie als das bezeichnet, was man eben bei uns in dem Hebräischen, in der Genesis, als Cherube bezeichnet, also es ist Dreiheit, Throne, Cherubin und Seraphim. Und die Cherub sind eigentlich so an der Grenze genau und die anderen etwas vorher, etwas nachher. Und die rausgenommen, in einen Kreis gelegt und somit ist eigentlich schon ein erster Erkenntnisakt vollzogen worden, denn das gibt es in der Natur draußen nicht. Also wenn man in den Sterne rausschaut, gibt es nur Tierkreisbilder, aber keine Tierkreiszeichen. Denn das ist der große Unterschied jetzt. Wir sprechen von Tierkreisbildern, das ist das, was sich als flammende Sternschrift der Götter, also als Sternschrift eben zeigt. Das ist die Sternhaufen, sagen wir es einmal so, ganz nüchtern. Und die Konstruktion, dass es hinter diesen Sternfigurationen Wesen gibt, allerhöchster Art, das ist schon ein Erkenntnisakt, ein geistiger Akt. Das ist also nichts, was sich sinnlich abnehmen lässt. Und diese 12 wurden also rausgezogen und in einen Kreis gelegt. Und jetzt haben wir in weiterer Folge noch erkannt, dass dieser ganze Tierkreisbilder eigentlich ein nicht aktivierter Urkreis sind, der aber keine Aktivierung, der also nicht wirkt auf die Menschen in irgendeiner Art. Eine Wirkung kann ja nur entstehen durch Bewegung. Bewegung wird durch das Planetensystem ausgelöst, vor allem durch die Sonne in erster Linie, die zwar Fixstern ist, aber für uns auch Planet. Eine direkte Verbindung zwischen diesen Tierkreisbildern und uns Menschen gibt es eigentlich überhaupt nicht. Die sind eigentlich in Latenz vorhanden. Jetzt passiert aber Folgendes, dass eben unser Planetensystem als zweiter Kreis unter diese Tierkreisbilder eingeschoben ist und das Planetensystem durch die Wandelstelle, da wandelt sie was, bewegt sie was, Bewegung heißt immer Entwicklung. Wenn keine Bewegung ist, ist keine Entwicklung, ist ein statischer Zustand für uns. Und jetzt gibt es einen zweiten Parallelkreis. Und dieser zweite Parallelkreis, den man nicht sieht, der nicht eingezeichnet ist, ist eben der Kreis, den die Sonne macht, die jetzt partiell eines dieser hohen Wesen rausnimmt, sagen wir den Krebs, also diesen Krebskerub, und die Qualität dieses Krebskerubs herunterbringt. Und wie bringt sie das herunter? Eben durch die Präzession. Das ist jetzt der Akt. Das ist der Unterschied zwischen den Bildern und dem Tierkreis. Die Sonne bringt eins nach dem anderen runter. In 2160 Jahren. Und wenn das Ganze abgeschritten ist, dann ist ein platonisches Jahr vorbei. Das dauert 26.000 Jahren, 25.960, glaube ich, oder so ungefähr. Mhm. Der Anfangspunkt von diesem Kreis richtet sich nach kosmischen Dimensionen, nämlich immer der Frühlingspunkt. Das ist ja leicht zu eruieren, wenn die Sonne und der Sonne, wenn die Tag- und Nachtlängen gleich sind, dann gibt es einen Frühlingspunkt. Und dieser Frühlingspunkt ist eben im Krebs, dann im Zwilling und wandert eben rückwärts. Das ist das eine. Das heißt, das ist eigentlich etwas, was die Menschheit betrifft, im Großen. Mhm. Wir haben jetzt eine Menschheitsdimension, das ist für die ganze Menschheit eine Kulturentwicklung. Das andere ist der tropische Tierkreis. Und mit dem fahren wir jetzt weiter, der ist auch so konstruiert, auch mit 30 Grad Segmenten. Also es gibt ja 12 Wesen und dann 360 Grad dividiert durch 12 gibt 30 Grad Segmente. Und beim tropischen Tierkreis ist es aber anders, es ist ein Zeitenkreis. Weil wir haben gesagt, das ist aus der Natur entnommen. Mhm. Man beobachtet die Natur, sieht eine Entwicklung in der Natur, das ist immer ein Zeitenweben. Also im Frühling sieht man die Kokosse rauskommen, dann kommt mehr raus, entwickelt sich mehr, im Sommer ist es ganz heraus, im Herbst wird es geerntet und es nimmt wieder den ganz normalen Kreis auf. Und der Grund, warum wir den Winter jetzt fix haben, wir haben letztens schon darüber gesprochen, möchte nur noch eins dazu sagen, dieses Erlebnis, dass immer Welten, der Weltenkosmos oder der Weltenlogos, vielmehr der Christuslogos, in der Zeit sich inkarniert, hat ja eine Vorgeschichte, nämlich die, dass er in der Kristallsphäre, also viel weiter draußen, gibt es eben die Trinität. Und ein Wesen aus der Trinität, der Weltenbaumeister, der Christus, der wurde immer schon beobachtet, das ist nichts Neues, die Griechen, das haben da nichts erfunden, das haben die Inder schon immer auch so gesehen und auch die Ägypter. Und der hat sich langsam verkleinert in seiner Ausdehnung bis zur Saturnsphäre, so klein geworden wie die Saturnsphäre, dann noch kleiner bis zur Mondsphäre, dann noch kleiner, indem er in die Erdensphäre eingezogen ist, in die ganze Vitalität, also in die ätherische Aura. Aber darum heißt es ja auch dann in der Genesis, der Moses hat den brennenden Dornbusch gesehen, damit es nicht gemeint ist, dass der Dornbusch gebrannt hat. Weil der Dornbusch kann ja eigentlich nicht brennen, ist auch eine ganz unwesentliche Aussage, wenn der Dornbusch brennt, sondern gemeint ist, dass die ätherischen Kräfte so stark waren, dass er hellsichtig gesehen hat, wie das glüht jetzt an Lebenskräften. Und in weiterer Folge wird das noch kleiner punktuell und es wird das auch menschlich. Und dieser Einzug jetzt hat eine ganz besondere Auswirkung auf die Natur und auf den Menschen. Nämlich indem etwas außerräumlich, etwas Räumliches, was wir räumlich wahrnehmen, statisch wahrnehmen, was dem Wesen nach außerräumlich ist, aber wir sehen es räumlich, ins zeitliche Geschehen eingetreten ist. Durch diese Inkarnation. Es ist jetzt mit dem Erdenzeitenrhythmus verbunden. Das ist ja ganz ein wichtiger Punkt in der Astrologie, weil das bedeutet eben die Auslöse, die im Zeitenweben sich jetzt abspielt. Und darum die Berechtigung, dass man den Winter hat, weil es ist eben zur Winterzeit passiert. Also es wird der Raumzeit, aber nicht der Raum mit den Koordinaten, sondern das, was wir im Raum wahrnehmen, als hinterräumlich oder außerräumlich. Also das, was man im Allgemeinen als die Götter bezeichnet, die hinter dem Ganzen stehen. Jetzt ist es so, und da möchte ich jetzt anschließen, dass die Erde selber, damit wir zur Zeichnung kommen, astrologischen Zeichnung, also zum Kosmogramm oder Wurzelhoroskop, der bedarf es ja gewisser Elemente. Und die Erde selber macht damit drei Arten von Bewegungen durch, drei verschiedene Arten. Zuerst einmal, sie dreht seine eigene Achse. Sie hat eine Achsendrehung. Und die Achsendrehung geht so vor sich, dass wenn man sich das rund jetzt vorstellt, als Himmelsplateau, also als Fixsternsphäre, kann man sich ja vorstellen, rundum, dann steht die Erde herinnen und sie dreht sich ja zu langsam. Das heißt, sie dreht sich durch einen Kreis von 360 Grad und dreht sich bei allen Tierkreiszeichen durch. Vom Witter bis zum Fisch. Das kann man sich einfach vorstellen. 1 Grad Witter, 2 Grad Witter, 3 Grad Witter, bis sie durch ist. Und wenn sie durch ist, dann nennt man diese Einheit ein Tag. Nicht 24 Stunden, sind nämlich nicht 24 Stunden. Das ist ganz wichtig, also das ist einfach gerechnet, wir haben es, stimmt nicht. Ein Tag heißt die Einteilung. Und jetzt ist es aber für uns, gerade von der geistigen Warte aus, wichtig, dass man es nicht technisch die Rotationsachse, Rotation, das sind lauter nicht sagende Worte, sondern die Erde ist ein Lebewesen. Und sie hat einen eigenen Kopf, sie hat was ganz Besonderes und sie stampft auch auf und so weiter und sie dreht sich.
ist auch wirklich so. Ich drehe mich durch und ich will das und so weiter. Und warum dreht sie sich um die Achse? Die Achse ist auch eine Art Ich-Achse. Also da ist ein Kräfteorganismus drinnen. Ist nichts Statisches wie eine Maschine, sondern sie dreht sich um und hat eben ihren eigenen Kopf und den nicht genau in 24 Stunden. Das sind 4 Bogenminuten weniger und das ändert sich auch jedes Jahr. Das ist also gar nicht so statisch. Und sie dreht sich also um die eigene Achse, was entsteht dadurch? Es entstehen 2 Punkte, also der Nord- und der Südpol, weil die Achse, die muss ja irgendwo rotieren. Die Achse ist ja eine Kräftelinie natürlich, ist etwas Unsichtbares, sie rotiert. Nordpol, Südpol, entstehen also zwei Pole. Und wenn man jetzt von dem Pol den gleichen Abstand nimmt, dann kommen wir bei dieser Mandarine, wir haben letztens gesagt, vergleichbar eines Fußballs oder einer Mandarine und nicht einer Kugel wie bei der Sonne, die abgeplattet ist, die eine mandarinenartig, dort kommen wir genau hin, wo der Äquator ist. Denn der Äquator ist dann der Bauch, der Wulst. Und dort kommen wir jetzt hin, wo sich die beiden Pole, wo der gleiche Abstand zwischen beiden Polen ist, und diesen Teil nennt man Äquator. Und der Äquator, wenn man sich den vorstellt und wieder einen Schnitt reinmacht, eine Fläche reinlegt, dann heißt das Erdäquator. Das ist ganz einfach, aber es ist trotzdem ein ganz fundamentaler Begriff.
Aber es ist identisch mit dem geografischen Äquator.
Also Mensch.
Ja. Du hast das jetzt, du hast jetzt einen Äquator geschildert von dem Geist, von Geistigen.
Ja.
Aber es
ist. Ja, das ist unser Äquator.
Ist unser Äquator.
Ja, unser Äquator. Genau. Unser Erdäquator.
Der nämliche.
Ja, der nämliche. Ja. Unser Erdäquator ist ganz klar. Unser Erdäquator, und der ist, es gibt ja ein Einteilungssystem bei der Erde, das sind die Längengrade und die Breitengrade, 0 Grad. Also bei 0 Grad beginnt. Das wäre durch Afrika, durch Südamerika, durch Asien, durch. Dort ungefähr gibt es also so die 0 Grad. Wir sind übrigens auf 48 Grad Breite, das ist bei jedem Horoskop vermerkt. Das, was man sofort sieht, 48 Grad Breite und nebenbei gesagt, da steht aber nicht drin 17 Grad Länge. Die Längengrade werden von Greenwich aus auf 0 Grad. Und dieser Äquator verlängert gedacht, also die Fläche einfach aufs Firmament projiziert, heißt Himmelsäquator. Ist dasselbe eigentlich. Also wir haben die 2 Pole jetzt einmal, wir haben den Äquator und wir haben eine Tageseinheit. Also es ist eine Drehbewegung um die eigene um das eigene Ich-Achse. Dann gibt es eine zweite Bewegung, das ist eine gleitende Bewegung. Dort bewegt sich jetzt die Erde in einem Kreis oder in einer Ellipse um die Sonne herum. Sie bewegt sich so schräg, das haben wir letztens ja schon gesagt, weil sie so einen Schlaganfall einmal erlitten hat. Das kann man auch. Sie hat einen Schlaganfall erlitten in der atlantischen Zeit. Da wurde ja sie rausgerissen aus ihrer ursprünglichen 5 Grad Neigung. Und sie bewegt sich also entlang dieser Sonnenbahn, die man auch Ekliptik nennt, und hat also diese Schräge. Ja, und wenn sie jetzt einmal durch ist bei der Bahn, dann sind also, sie macht am Tag ungefähr einen Grad, ein bisschen weniger, ist ein Jahr vergangen. Dann spricht man von einem Jahr. Nun, durch die Schräge kommt noch dazu, dass sich der Frühlings- und der Herbstpunkt ergibt, beziehungsweise der südliche und der nördliche Wendekreis mit einem Wort die Jahreszeiten. Die ergeben sich durch diese Schräge, weil durch diese Schräge, wir können dann das auch am Plakat sehen, wird die Sonne verschieden bestrahlt. Also sie wird einmal oben bestrahlt und einmal mehr unten bestrahlt, sodass wir jetzt die Bahn haben um die Sonne herum. Wir haben eine Einheit, nämlich ein Jahr. Wir haben einen Frühlingspunkt, wo sie aufgeht auf 0 Grad. Das ist also dieses 0 Grad am Äquator. Wir haben einen Herbstpunkt, also Herbst, Tag und Nachtgleiche, ebenfalls 0 Grad. Und dazwischen durch Wendekreis des Krebses und Wendekreis des Steinbocks. Das sind einmal 4 Merkpunkte auf der Erde. Die werden wir im Horoskop nämlich jetzt wieder finden gleich. Und da gibt es noch eine dritte Bewegung, und die dritte Bewegung ist eine ganz langsame Bewegung, die Erde auch macht, und zwar so eine Rückwärtsbewegung entlang der Mantelfläche eines Kegels, eben das, was wir die Präzession schon genannt haben, wo
eben die Gravitationskräfte versuchen, die Erde aus ihrer Schräglage zu befreien. Das funktioniert aber so, dass dann letztlich die Achse selber schwingt. Also die Erde, die Achse hat denselben Neigungswinkel im Raum zwar, aber es beginnt die ganze Erde sich jetzt herumzudrehen und dreht sich rückwärts und dreht sich eben zurück dann in diesen 26.000 Jahren, das ist die Präzession. Und durch die Präzession verursacht ist dann das, was wir Kulturperioden nennen. Wenn wir jetzt zum Horoskopzeichnung gehen, also wenn man das jetzt dann Kosmogramm nennen oder wie auch immer, Was passiert da eigentlich? Also der Mensch nähert sich immer vom Osten. Er inkarniert sich jetzt, kommt aus der Mondsphäre, wenn man das so die Vorgeschichte dazu nehmen, und ist schon ganz genau eingerichtet, wo er sich inkarnieren soll, auf welchen Grad. Er weiß, was er werden soll, also ein Fisch oder was auch immer. Nähert sich vom Osten an und schon bekleidet eben mit dieser seelischen und geistigen Struktur, wo er andocken will ans Irdische. Es ist ja schon in seiner ganzen Komposition drinnen, in der Mondsphäre. Also schon vorher wird sein ganzes Leben komponiert im Geistigen, dann wird es zur Mondsphäre, dann wird es ausgestopft, wenn man so will, mit dem Seelischen, dann mit dem Ätherischen, mit dem ganzen Zeitorganismus, und dann beginnt also die Verkörperung, und dann springt er eben hier am Osten auf. Und dort, wo die Erde im Großen aszendiert im Frühling, aszendiert die Zeichen, wir haben letztens ja gesagt, durch die Eigenbewegung steigen die Zeichen hier in dieser Richtung auf, gehen hier herauf, und im Augenblick der Geburt geht jeweils ein Grad eines Zeichens auf, also zum Beispiel 15 Grad Fische. Dann springt er auf die Schaukel, wie der Hamster, bleibt sie auch immer durch. Dann geht es dahin, und wenn der jetzt da geboren wird, das ist die Geburt, wenn der Schrei ist, der erste Luftzug ist, dann verbindet er sich, wird Erdenbürger der Mensch mit dem Luftzug, also mit dem Schrei und mit der Luft, damit beginnt er erst einen Austausch mit der Welt, vorher ist das ja nicht der Fall, dann nennt man den Betreffenden, nehmen wir mal 15 Grad Fische, einen Fischegeborenen mit dem Geburtsgebieter Jupiter bzw. Neptun. Das heißt, immer aus dem Nicht-Sonnenzeichen. Das ist ein Unterschied zu dem, was üblicherweise gesagt wird. Man sagt, was bist du für Sternzeichen? Dann sagt der Betreffende, ich bin ein Zwilling.
Ja.
Das ist aber in der Astrologie. Ja, ist klar, weil ja, was man weiß, ist das Geburtsdatum. Und das weiß jeder, wann er geboren ist. Und da kann man sich leicht ausrechnen, im Juni bin ich immer Zwilling. Und das ist nicht der Fall. Das gilt nicht. Warum gilt das nicht? Weil, unabhängig wie es gehandhabt wird, wird es ganz richtig gehandhabt, weil die Sonne ist ja was viel Kosmischeres. Die Sonne bringt es runter, und das ist das höhere Ich des Menschen. Das ist aber in Latenz. Das greift ja nicht so ein. Das ist einmal da, das Kräfteorganismus. Aber da kämpft ja der Mensch nicht. Da ist er ja Kämpfer. Da muss er sich jetzt mit der Welt verbinden, und da ist er der, der sie abstoßen muss. Er muss sie abrackern. Das höhere Ich hackert sie nicht ab. Der rackelt sich ab, weil da springt er ja auf die Erde auf, und die Erde ist ja hart und hat Widerstände. Denn nur durch den Widerstand mit der Erde und mit den Menschen kann sich der Mensch ja weiterentwickeln. Bei der Sonne ist er der Eligematte und lässt sie bräunen sozusagen. Also da rackert er sich ab, und da, das ist genau jener Punkt, der in der Schauspielerei die Maske ist. Die Persona. Also da ist eine Persönlichkeit, die aber jetzt eben gefärbt ist von Fisch. Nehmen wir zum Beispiel Fisch. Also er springt darauf, Aszendent, Fisch, Geburtsgebieter, Jupiter und Neptun gehören auch dazu. Also jetzt hätten wir schon was Klares einmal, nämlich, dass der Betreffende eine Lebensschwingung hat. Das ist jetzt ganz wichtig, weil der Frühlingspunkt zeigt ja schon an, was die Erde erlebt. Es kommt was Neues, was Frühlingshaftes. Das spürt jeder. Da ist jetzt eine Entwicklung, man freut sich richtig mit. Das ist so ein komisches Luftgefühl. So kann es gar nicht beschreiben. Und das ist der Aszendent. Das ist das Lebenstemperament, die Lebensgrundierung. Für das ganze Leben, und vor allem von der Grundierung aus, werden alle Häuser dann beurteilt. Wir kommen zu den Häusern. Von dieser Lebensschwingung wird alles beurteilt. Also nehmen wir an, der Fisch beurteilt das zweite Haus. Da wird gesagt, Vermögen und so weiter, Haus des Stieres normalerweise, ja. dann wird der Fisch aber in keinster Weise ein Vermögen denken, denn der Fisch hat ja eine andere Welt. Vorstellung, er geht kaum in die Welt hinaus, das ist ihm viel zu hart. Er ist Künstler in erster Linie, baut sich eine eigene Welt, eine Fantasiewelt auf, in der er lebt und dieser Realität. Und aus den Gedanken, die er in dieser Welt erlebt, lässt er die Gedanken der anderen. Also was will der dann festhalten beim zweiten Haus? Er will kein Haus festhalten, er will keine Aktien festhalten, sondern seine Fantasiewelt. Wenn er Künstler ist, viele Fische sind ja zum Beispiel Künstler, Sänger oder auch Maler, der will das weiterentwickeln und festhalten, die Fähigkeit, aber nicht irgendwas Materielles. Ist der betreffende Jungfrau, ja, dann wird die Jungfrau ganz aufs Materielle aussehen, die wird schauen, dass sie Materielles weiter im Nützlichkeitsprinzip, nützlich, nicht nützlich, so weitergeht. Also Lebensschwung ist hier, ist das Wichtigste, das ist ein Lebenstemperament und das ist das Entscheidende und das ist immer Frühling. Wenn jetzt der Aszendent Steinbock ist, wäre er ja eigentlich im Winter, also im Dezember, Jänner. Wenn hier Steinbock ist, ist es trotzdem Frühling. Es ist immer Frühling, Frühlingsstimmung. Und von Natur aus steht da der Winter. Der steht von Natur aus. Das erste Haus, heißt dann auch das erste Haus, ist dem Winter reserviert. Und was immer da drin steht, ist immer Winter. Also wenn jetzt da, sagen wir, der Stier drin steht, muss er auch witterig sein. Was er allerdings nicht kann. Weil er sehr verinnerlicht ist und passives Zeichen ist, muss aber trotzdem. Und wenn die Waage drinnen steht, die kann sie erst recht nicht, die will ja immer ausgleichen, diplomatisch sein und sich herumdrücken und so weiter, Kompromisse suchen, muss er trotzdem hier den Raum ergreifen. Als Aszendent muss er sich in die Welt hinauslehnen, weil Aszendent heißt auch, ich ergreife die Welt. Ganz ich und Ego, nichts mit Partnerschaft. Also da muss der Mensch sagen, ich bin so, das ist meine Physiognomie und so weiter. Und also aus dem Punkt, aus dieser einfachen Linie, entsteht schon sehr viel. Wenn man es weiß, tut man es leicht. Wenn man es nicht weiß, reden wir immer um einen Brei herum, weiß immer nicht, was da Aszendent ist. Also das ist die Grundschwingung, sie ist dem Witter reserviert. Es ist das Haus des Witters, das erste Haus, das erste Haus, Haus des Witters, und da steht der Witter eben drinnen mit seiner Witterqualität, Initiative, Kampf, kompromisslos, ist ein Maßzeichen, läuft unbedingt gegen jeden Widerstand an, Durchsetzungskraft, Originalität, Impulsivität und einfach ein starkes Zeichen. Mit Maßesherrscher braucht man gar nicht einzeichnen, Aszendent ist dann, bei den Häusern muss man es dann einzeichnen. Das beginnt aber das Leben. Jetzt ist, geht die Sonne auf und sie geht auch irgendwo runter, wie ich meine, das im Zenit ist dann, also wo sie am stärksten steht, die Sonne, in der Astrologie auch als MC benannt, Medium Zöre benannt, geht sie ja wieder wo runter, sie geht dann dort runter, wo sie deszendiert, also drum deszendent, wo sie deszendiert. Und das ist dann das Du-Zeichen beim Menschen, das wäre ich und das ist du, und auch der Sonnenuntergang, weil da geht die Sonne wieder runter. Also da springt der Mensch auf, das wäre unser Aszendent, der wird ausgerechnet aufgrund des Geburtsalters. Also wo der Mensch geboren ist und zu welcher Zeit, das wird so ausgerechnet, gibt es Häusertabellen, und zwar im Hinblick auf die Ekliptik gibt es Häusertabellen. Dann werden die Häuser eingezeichnet, zu denen kommen wir gleich. Dann geht es weiter, höchster Punkt der Sonne, da steht sie am stärksten, die Sonne. Das heißt, beim Menschen, dort ist er ausgeleuchtet im Leben, das ist der Beruf und die Berufung, da ist er völlig frei. Das ist auch, das da kann er machen, entsprechend seinen Anlagen kann er da sich völlig verwirklichen. Das wäre dann das 10. Haus, das geht also dann darüber, ich zeige das gleich ein. Auch der Lebenshöhepunkt in gewisser Weise, was die Kraft, was das Kraftmäßige betrifft, und die allergrößte Beleuchtung. Denn da ist ja die Sonne am stärksten. Mhm. Sie beleuchtet den Menschen in seine, im Äußeren. Mhm. Also er tritt öffentlich aus als, sagen wir, Popstar oder als Politiker. Dann ist er ständig in der Öffentlichkeit. Mhm. Ist jemand aber Therapeut, Masseur, dann hat er zu Hause ein kleines Zimmer oder vielleicht im Keller, dann ist er auch in der Öffentlichkeit.
Ja,
für ihn ist es die Öffentlichkeit. Da kann er auch, weil er öffentlich tätig ist. Und der hat einen Bekanntenkreis, eine Homepage und so weiter. Das geht weiter. Und wir haben da den Deszendent, der Sieger aus Partnerschaft. Das ist immer Partnerschaft. Immer du. Da soll nichts reingebracht werden vom Ich, den vom Ich aus natürlich betrachtet. Aber da gibt es kein Ego durchsetzen, sondern verbinden. Das muss jemand verbinden können. Das ist angesagt. Das ist das Haus, sagt dann Verbindung, du. Hast Partnerschaften, private, das Haus der Ehe wird es auch genannt, oder Geschäftspartnerschaften, ist egal. Da kommen wir aber gleich dazu. Und unten ist dann der tiefste Punkt, das heißt nach oben zu oder nach dir, also da sind die Sonne dann eben so weit nach unten, so weit nach unten. Und Sonne Tiefe heißt auch bewusstseinsmäßig Abdunkelung. Da ist die Sonne abgeblendet, wenn es da unten ist. Und somit ist das das Haus, diese ganzen Bereich der Unten des Unbewussten. Am meisten da unten, da steht sie am tiefsten. Ist das schwierig dann auch, wenn jemand die Sonne da unten hat, muss er sich nämlich von da, heißt durcharbeiten, bis er über den Horizont kommt. Und das ist dann schwierig, weil er da die unbewussten Kräfte bewältigen muss. Die Sonne wird aber nicht abgeirrt, die wird nicht dann unbewusst, aber bis er das in seinem Leben, bis er bis er zum Horizont kommt, der also die oberen Häuser, also die belichteten Häuser eröffnet, dauert es eine Zeit lang. Denn jetzt haben wir noch eine Einteilung. Wir haben durch den Aszendent und durch diese horizontale Linie, wenn man bei der Erde, wenn man die Erde nimmt jetzt wieder, haben wir einen oberen Teil der Erde und einen unteren Teil der Erde. Durch den Äquator teilt sich die nördliche und die südliche Halbkugel. Nördliche und südliche Halbkugel haben wir da auch. Das ist die nördliche Halbkugel und die südliche Halbkugel. Und der Aszendent teilt jetzt einen Teil, der völlig ins Unbewusste fällt, das ist der Teil. Wobei sich das hier, wo man nach oben kommt, aufrichtet. Am meisten ist es da unten, lichtet sich dann ein bisschen auf und da auch. Und der Teil ist der mondenhafte Teil. Das ist der Teil, der eigentlich mit der Verehrung zu tun hat. Also da müsste der Mensch sagen, ich bin der, der ich war. Immer beim War und ich muss, das wird muss. Da muss der Mensch antreten nach Gesetzen, die er vererbt kriegt. Also Ahnen und so weiter, Vererbung. Und auch der Anschluss an die ganze Erdentwicklung. Also an die Entwicklung, die Erde selber in ihrer gesamten Evolution durchgemacht hat, die ist also da drinnen, weil das liegt unter, also das Finster ist, ist jener Teil, der sich beim Mond, bei der Spaltung Sonne-Mond so auseinandergegangen ist, und da ist die gesamte Entwicklung drin, die bis zu dem Zeitpunkt die Erde selber durchgemacht hat. Darum ist der Bereich der dunkle Bereich, der abgedunkelte, rein von der Sonnenstrahlung her, weil da ist eben Nacht. Nacht heißt auch bei uns bewusstseinsmäßig Nacht. Das ist uns unbewusst. Da oben, das ist die Bestrahlung von der Sonne, das heißt auch Freiheit. Also wir könnten sagen, Notwendigkeit und Freiheit. Also wenn da Planeten stehen, sind wir völlig frei. Da unten ist die Freiheit also sehr eingeschränkt. Jetzt haben wir vier Merkpunkte. Man nennt die auch Merkpunkte oder Wurzelpunkte. Wir haben den Aszendent, ich, und wir haben Sonne. Erstes Haus und siebtes Haus. Die liegen eben auf der Horizontlinie. Horizont heißt die Schnittlinie zwischen Erde und Firmament. Das heißt Horizont. Also wir sagen ja oft, Horizont, nur schau besser auf, das ist nicht der Horizont, das ist das Firmament. Horizont ist eine gedachte Linie. Sieht man nicht oft, weil es ja oft Berge und so gibt, aber es ist eine gedachte Linie. Hat nichts zu tun, wenn man so rausschaut und sagt, ja, der Horizont, das ist Firmament, das ist ein anderer Begriff. Also das ist der Horizont, der teilt eben nach oben und nach unten. Und Horizont heißt auch parallel zur Erde liegend. Das heißt auch das Gewordene, so wie beim Tier, das Rückgrat, liegt ja auch parallel zur Erdoberfläche. Und das ist eben jener Teil, wo der Mensch geformt ist, ohne dass er selber was machen kann. Also er kann da nicht umgestalten, weil es ist ja das Gewordene, das ist ja schon geworden. So wie wenn wir über etwas nachdenken, dann denken wir über etwas nach, was schon da ist. Es ist, das Sonnenhafte wäre ganz was anderes. Da kommt ja der Strom von der Zukunft in die Gegenwart. Da braucht man nicht nachdenken. Das kommt auf uns zu. Das muss man anders ergreifen, zur Kunst zum Beispiel oder ähnliches. Das ist eine Horizontlinie. Und da gibt es noch eine zweite Linie. Das ist der Meridian. Das nennt man auch Meridian. Und beim Meridian wird jetzt verbunden die Erde mit dem Himmel, kann man sagen. Also da geht es hinauf in die Freiheit. Das eine Prinzip ist auch das weibliche Prinzip, das Mondenhafte, weil das Weibliche hängt immer mit dem Gewordenen und mit der Substanz zusammen. Die Substanz ist ja schon was Gewordenes und mit dem kräftigen wir auch die Parthenogenese, nennt also Stammesentwicklung der früheren Zeit. Das Männliche ist aber ganz was anderes, nämlich was so Lenkkräfte hat, Richtkräfte hat, aktiv ist und was Neues bringt eigentlich, was nichts Gewordenes ist. Darum habe ich letztens erwähnt, Talent geht immer von dem Mütterlichen aus. Talent und Substanz, Reichtum, den der Mensch mitkriegt ins Leben, geht immer vom Mütterlichen aus. Genialität vom Väterlichen, weil es ja der Zukunftsstrom ist, der Sonnenstrom. Mhm. Also was Sonnenhaftes ist nichts Gewordenes, sondern eine Möglichkeit, die sich realisiert, wo die Zukunft auf uns zukommt. Mondhaftes ist schon abgeschlossen. Also Mondhaft ist sehr was Weibliches, weil das Ich, das wir haben ja auch ein Ich von dem Mond, ist natürlich viel reicher wie unseres, weil unser Ich, das ist ja noch viel kleiner, das ist ja kompliziert, muss ausgeredet werden. Nur das alte Ich, das brennt natürlich nach unten, das ist vorbei nach einer gewissen Zeit, das kann nicht mehr erneuert werden. Das ist also die Kerze, die nach unten brennt. Dann ist der Mensch also ein Bettler und Geist. Wie es in der Bibel heißt, Bettler und Geist heißt, und den neuen Geist. Also Zukunft hat er sich nicht, aber es ist beständig. Wir haben den Deszendent, und, also Partnerschaft, und wir haben da unten den tiefsten Punkt. Wenn wir jetzt die vier Häuser einmal nehmen, haben wir immerhin schon vier Häuser. Das wäre das erste da. Zeichnen wir mal eine Einserei, machen wir da so eine Linie hier, oder mal ein bisschen her. Das wäre das erste Haus. Ja, das können Sie machen. Beim ersten Haus geht es darum, das Haus des Witters, der Mensch ergreift die Materie, er greift den Raum, er lehnt sich nach außen, er stellt sich selber dar, Physiognomie, das Gesicht. Denn Witter hängt immer mit dem Gesicht zusammen, aber in dem Fall auch mit der Gesamtphysiognomie. Also wie jemand geht, wie sich jemand bewegt, ob jemand, je nach seinem Temperament, ist aber die Ansage, den Raum zu ergreifen und nach außen zu intervenieren. Also er soll die Selbstdarstellung eingreifen, dynamisch sein, sich zeigen, wie man ist, aber ganz als Ego. Oder als hohe Persönlichkeit, aber es ist ja Ego. Also da geht es darum, dass jemand also sich zugreift oder eben sich profiliert im Äußeren. Das Gegenteil ist aber, das ist der Witter. Oder der Herr machen beim ersten Witter. Das Gegenteil ist aber nun der Deszendent und der wäre das siebte Haus, machen wir das so. Der liegt also gegenüber und der Deszendent steht immer unter der Waage, ganz egal was drin ist. Grundierung ist Waage. Und jetzt ist es so, was ist die Waage für Zeichen? Die Waage.
Ist es nicht so die Waage?
Ja,
unterstrich. Das ist
Erstrich.
Ja.
Also die Waage ist ein Doppelzeichen und ist ein Luftzeichen. Es gibt drei Luftzeichen, also der Zwilling, die Waage und das Wassermannzeichen. Das sind also drei Luftzeichen, die haben immer was Doppeltes. Und das heißt schon, es sind gespaltene Zeichen, sind geschwächte Zeichen, alles was gespalten ist geschwächt. Und hat auch was Positives, und zuerst einmal geschwächt. Und sind pneumatische Zeichen, also Luftzeichen, sehr bewegliche Zeichen. Da ist die Realität für so einen Menschen nicht die Materie oder nicht das Leiden und Fühlen wie beim Wasserzeichen, sondern die geistige Beweglichkeit, die man als viel größeres Prinzip unzerstörbar sieht, nämlich dort, wo im Geistigen selber die unzerstörbare Form ist. Und hinter der Form noch das bewirkende Prinzip einer geistigen Urform. Wer dann ein kleines Gedicht zum Schiller habe gefunden, das genau das charakterisiert. Ich soll aber jetzt nicht unterbrechen. Es steht also die Waage da und die Waage ist ein Zeichen, das genau daher passt. Warum? Weil da geht es ja um Partnerschaft. Und Partnerschaft, wer will überhaupt Partnerschaft? Eigentlich der nur halbe Portion ist. Der Witter, der ist an Partnerschaft prinzipiell nicht so interessiert, weil der fühlt sich einfach, der braucht nicht unbedingt jemanden, das heißt nicht, dass er nicht einen Partner hat, aber von seiner Grundstimmung ist er nicht interessiert. Die Waage sehr wohl. Denn die Waage ist jetzt eine halbe Portion. Warum ist es eine halbe Portion? Das ist beim Wassermann nicht so stark, beim Zwilling auch nicht. Weil die Waage ein Luftzeichen ist, aber von der Venus regiert. Jetzt spielt schon die Venus Liebe, Lieblichkeit, Partnerschaft eine Rolle. Das spielt beim Wassermann keine Rolle, weil der ja vom Saturn regiert wird. Schon eine Rolle, aber nicht diese Rolle, jetzt, wo man so sehr sich verbinden will mit anderen Menschen. Und was jetzt dem dann in der Zukunft bei der Waage ist, dass die Waage ein schlimmes Erlebnis hat, nämlich das Erlebnis, dass es nur halbe Portion ist. Und zwar deshalb, weil es die Geschlechtertrennung selber spürt. Mhm. Weil die Venus, wenn Venus und Mars irgendwo drinnen sind, dann hängt es mit Mann und Frau zusammen. Und die Geschlechtertrennung wird jetzt da bei der Waage stark gespürt und will sie unbedingt verbinden. Sie sagt, sie erlebt es innerlich so, ich brauche einen zweiten, ich bin zu schwach. Jetzt läuft die Waage immer einen zweiten nach. Darum ist sie verbindungsfähig. Aber bei der Geschlechtertrennung ist es ja so, wir haben uns ja schon öfters unterhalten, das war auch in der lemurischen Zeit, was sich äußerlich planetarisch abspielt zwischen dem Mond und der Erde, also wie der Mond aus der Erde so sich rausgedreht hat, haben sie ja auch in der lemurischen Zeit die Geschlechter gespalten. Und es gibt ja nur einen Menschen, es gibt ja nicht zwei, auch heute in Wirklichkeit, es gibt nur einen, und der eine, die Menschheit hat sich ja früher fortgepflanzt durch Selbsterzeugung, also Eigenzeugung. Jetzt sollte das aber anders sein, weil die beiden Kräfte jetzt anders gewirkt haben, das Mondhafte verhärtende war außen und die Erde war dann eben doch plastischer, und jetzt wurde dem Menschen eigentlich ein Teil entnommen. Und dieser Teil, der ihm entnommen wurde, wurde ihm gegenüber sichtbar. Es ist aber sein Teil, er wurde beraubt. Jetzt läuft der Mensch seinem Raubgut immer nach. Mhm. Und das ist eben, wenn diese Frau ist, braucht sie was Männliches, weil es gehört ja ihr. Es wurde ja nicht eine Frau dazu geschafft, oder Mann, es gibt nur einen. Es ist nicht der Erzeugung von außen passiert. Und der Mann läuft immer der Frau nach, einer Frau nach. Warum? Weil die hat was ihm gehört. Er will nur das zurückgeben. Das ist ein natürlicher Vorgang an sich. Die Urlist der Natur, dass sie über diese erotische Anziehung die Zeugung hervorruft. Weil sonst würde ein Mann oder eine Frau, die würden sich gar nicht gegenseitig so nachlaufen, weil der Mensch ist überhaupt zu faul für sowas. Von Natur. Jetzt hat die Natur nachgeholfen und hat die wie Magnet und wie also Magnet und wie
Plus und Minus.
Wie Plus und Minus zwei Potentialitäten geschaffen, die sie immer ansehen müssen. Das ist die Schleue der Natur eben. Das Männliche ist eben anders, weil wir wissen äußerlich, das Männliche schon mehr Instrumentencharakter, hat die Geschlechtsorgane außen wie Obelisken, sieht man schon Instrumente äußerlich. Das Weibliche ist innerlich verlegt. Also das heißt schon, es ist so eine empfangende Substanz, die befruchtet werden muss. Und zwar, das Männliche ist immer Befruchtungsvorgang, weil es ja ein aktiver Lenkungsvorgang ist. Also geistig, Männliche hat immer die Richtung, das Weisende. Das Weibliche macht aus dem was. Ohne den Weiblichen wird nichts draus. Da könnte das Geistige immer ausströmen, es wird aber nichts draus werden, weil es ja auf keine Substanz auftritt. Und im Inneren ist es dann auch die Spaltung. Wir wissen ja, das Männliche hat innerlich einen weiblichen Ätherleib, also einen schwacheren Ätherleib, also schwächer wie die Frau. Darum leben die Männer kürzer und sind vor allem nicht so belastbar. Das kann man gerade im Osten auch sehen, bei den östlichen Männern, wenn man das so sagen kann, wo die Frauen die Dominanten sind, dass Männer nicht belastbar sind. Also die brechen sofort, wenn irgendwas ist, zusammen. Ja, und im Seelischen ist es zwar nicht gespalten, ist aber auch anders, also das weiblich-seelische anders ist, ohne der Spaltung. Also die zwei ziehen sie an und das erlebt aber jetzt die Waage. Die erlebt das. Die anderen Zeichen erleben es aber nicht, nicht so stark. Die Waage erlebt das und will sie jetzt verbinden. Und wie geht die Verbindung? Naja, die Waage schlüpft in das Seelenleben der anderen rein, horcht, was die will, schlüpft wieder raus und sagt ihnen genau das, was er hören will. Mhm. Die Waage bildet das komplementär aus. Und wer Waage beobachtet, also wenn man sich mit dem beschäftigt, dann ist es ja natürlich so, dass man das sofort mitkriegt, wie die Waage sich in der Luft dreimal umändert. Weil die Waage sagt zu die Waage sagt zu dem, also das müssen wir machen, das ist wirklich das Richtige. Und dann merkt er, der andere, der schaut ein bisschen komisch, aber natürlich nur eine Reihe. Das dreht sich in der Luft schon um. Die dreht sich in der Luft schon zweimal vielleicht und bis wieder dort ist, wo es merkt, der hat es gern gesagt, warum macht die Waage das? Sie braucht ja einen Partner. Und den Partner kriegt sie nicht, wenn sie widerartig auftritt und sagt, ich bin ich, du bist mein Partner, bitte doch her. Da wird der Partner sagen, also nicht einmal. Und das Problem hat die Waage nicht. Weil die Waage schlüpft rein und dreht sich und wendet sich und kommt trotzdem noch ganz gut weg. Weil sie eben so flexibel ist. Und die Kunst der Waage ist in der Formensinn.
Seewagen sind ja sehr, durch das Venuszeichen sehr auf die Schönheit, Ästhetik, das zeigt auch der Künstler, der Diplomaten und alle, die im Schönheitsbereich im weitesten Sinne tätig sind, sind alles Wagen. Also während der Luxusindustrie arbeitet, gibt es nur Wagen, da gibt es nichts anderes. Also da kann man auch so einen suchen, der Buchhalter ist auch eine. Warum? Weil jemand auch nur solche aufnimmt. Und der auch am ganzen Tag an seiner Kleidung arbeitet, dass die genau abgestimmt ist, farblich, nuanciert. Also das ist eine besondere Wohltat, wenn man das gerne hat, die Waage hört, nur für andere weniger, weil das wird als die sogenannten Lavierer oft auch bezeichnet. Der laviert herum und der sagt man nicht die Wahrheit. Ist ja richtig, weil er kann die Wahrheit nicht sagen, weil er muss ja immer ausbalancieren wie eine Waage. Eine Waage muss sie auch immer ausbalancieren und da geht es um die Balance. Nicht, dass die Waage Stellung nimmt für die linke Schwarzschale oder für die rechte. Das ist der Schritt. Sie muss ja unten beim Aufliegepunkt, muss herumhüpfen, bis wieder ausbalanciert wird. Das ist also das ideale Partnerschaftszeichen. Ja, Widder, Waage, Opposition bleibt immer gleich. Wenn jetzt da steht, der Löwe ist es genauso, eingerichtet von der Waage, da muss der Löwe halt auch Partnerschaft, sich partnerschaftlich verhalten, wird ihm aber schwerfallen natürlich. Aber so ist es noch einmal. Da unten, das ist eigentlich die wichtigste Achse. Die Achse spielt jetzt nicht so eine große Rolle, aber da unten ist er, wir haben letztens schon das erwähnt, die Geburt, das Elternhaus, die Herkunft, die Ahnenreihe, also die ganzen Reichtum, den jemand mitnimmt, aber vererbt mitnimmt. Und das Ich ist auch von hier, aber eben das Vererbte Alte. Ist, das Alte ist. Also das ist kann das sehr stark sein, muss nicht stark sein, aber es kann und wird aber heutzutage ist es stärker wie die anderen Ich. Weil die heutigen Volksiche, ob das das Jüdische ist, ob das das Kaukasische ist, bei den Stämmen, die ist stark. Es hat ja jahrtausendelange Erfahrung und Reichtum drinnen. Und das neue Ich, das dauert ja noch, das muss ja erst austariert werden. Das ist aber das eigene und das Unzerstörbare. Ich ist unzerstörbar. Wenn es aufgebaut ist, kann man es nicht mehr zerstören. Das brennt nach unten, aber es hat eine gewisse Kraft und alles, was sich jetzt da abspielt, im Wesentlichen spielt sich unbewusst ab. Jemand kann genial sein und es gibt ja viele geniale Menschen, die sind nicht in unserem Sinne jetzt bewandt mit Geistigen, aber die machen alles viel souveräner wie wir. Wir sind eigentlich bis zur Sache budget. Weil das ist nämlich eine Beobachtung, die man auch machen kann, wenn jemand sich im Geist was konstruiert. Er ist genial. Hat eine ganze Welt, zum Beispiel ein Vertrieb von einer Spedition. Oder er baut auf in der Netz, ganz egal. Oder man kann das überall, in jeder Richtung, von jeder Richtung kann man das sehen, auch im Schulmäßigen, wenn jemand 10 Waldorfschulen aufbaut oder was auch immer. Da kann er das aufbauen bis ins letzte Detail. Er weiß alles ganz genau. Aber er kann nicht beginnen, er hat schon fertig und den Schritt, dass er jetzt sagt, bitte, wo fangen wir an, mit den 9 Quadratmeter kleinen Kammer, den kann er nicht gehen. Der andere hat gar kein Problem, der kann nicht denken, der kann keine Struktur machen, der kann keinen Masterplan machen, der weiß nicht, was ein Masterplan ist, braucht er ja nicht, er ist ja der Master, also er macht das ja automatisch, das sind die Genies, die wir im Allgemeinen nicht so bezeichnen, weil der kann also kaum irgendwas Denkerisches, das braucht er auch nicht, der hat es im Bildungssystem, er hat es da in dem automatisch, der macht das Richtige, das liegt alles da unten. Also wenn wir jemanden analysieren wollten, jetzt rein aus Interesse meines geistigen Interesse, und wir verstehen nicht, warum der Herr Stronach keinen Satz in Wirklichkeit sagen kann, ich weiß das auch von seiner Astrologin, der ist nicht wirklich so clever, er braucht er nicht. Der braucht es nicht. Der hat die Genialität. Wir haben sie nicht. Er hat sie aber. Also nicht Genialität, Talent.
Ja.
So, der braucht es gar nicht. Der macht immer das Richtige. Oder wenn sonst wäre nicht so leicht, weil mit Denken beschäftigt ist er nicht, weil das, was brauche ich denken, ich muss richtig machen. Und nicht denken. Das ist vom Denken kommt nichts.
Dann würdest du auch, Entschuldigung.
Ja, nein, erst du kannst jetzt nicht fragen, weil das soll sehr klar.
Ja, da würdest du auch die Kaufleute ansiedeln in diesen.
Ja, also ja, im Prinzip ist es so, dass das Handel und so weiter, also im weitesten Sinne, also Business, das ist so, die genialen Leute, das nehmen wir mal auch die Banken, zum Beispiel Rothschild-Familie, ja, die haben überall Genialität, die ist gar nicht zu erreichen, ist gar nicht gewürdigt bisher, also ich will es ganz neutral sagen. Das entsteht im gabrielischen Zeitalter durch die Geburtsvorbereitungen bis dorthin wurde eine Familienaufstellung vorgeburtlich gemacht und die Genialität ist ganz in dem Bereich des richtigen Duos. Also die kommen alle von da. Es wäre gar nicht möglich, so eine arimanische Intelligenz aufzubauen, bewusst.
gespeist von unten. Jetzt gibt es aber das zweite, die ganz kleinen Maxeln, zu denen wir vielleicht auch gehören oder nicht gehören, die jetzt verwendet werden für ein System. Zum Beispiel die Raiffeisen Bankaufstimmung für Wechselkursrechnen. Dann nimmt man einen kleinen, also Betriebswirt, der versteht gar nichts von der Wirtschaft, das braucht er nicht. Aber er tut immer rechnen. Er wird angehalten, das zu machen, was das System automatisch erwartet. Er versteht von nichts, irgendwas, das braucht er nicht. Aber er weiß, Aktienkurse sinken, ich investiere in Staatsverschreibungen. Das macht er, weil das ist das System will das aus verschiedenen Gründen. Er braucht nichts verstehen, aber er muss operativ arbeiten können, er muss rechnen können, Statistiken. Also das ist ein bewusster Vorgang dann, mathematisch, was er macht. Nur der schafft nichts. Das ist ein kleiner Angestellter. Das kann der Generaldirektor sein, das ist ganz egal. Er ist immer ein kleiner Angestellter von den Genies. Und das Genie gehört daher, das Gewerbsmäßige, also die Genialen, die haben einfach, die riechen das. Der riecht, weil der braucht nicht denken, weil er, und der weiß auch, wie man es macht, der weiß auch, wie man es umsetzt, auch instinktiv. Die können sicher daher. Es ist ganz selten, dass jemand so konstruktiv reich wird. Das gibt es sicher auch Einzelfälle. Also ich kenne einige Mathematiker, gerade im Osten, die sind alle Mathematiker, also ich kenne fast nur solche Mathematiker, die haben auch, da gibt es zwei, so, die jetzt denken, die wirklich genial sind. Aber ich frage mich, ob nicht da auch trotzdem das von unten gespeist wird, ja. Aber im Prinzip sind die Genialität von solchen Leuten kann man nicht konstruktiv, also intellektuell irgendwie begründen oder umsetzen. Das ist eine andere Art von Genialität, eine instinktive eben, wo man zum richtigen Ort, zur richtigen Zeit das richtige Handeln. Und Handeln, Manus, ist ja die Hand und die Handlung in weiterer Folge, mit dem hängt es eben zusammen, mit dem Tun. Nicht mit dem Denken. Mit dem Denken ist wieder was anderes.
Ja, das ist sicher, der ganze Bereich fehlt. Und der Bereich ist jetzt der Freiheitsbereich.
Ich bin jetzt zum Stoner.
Ja.
Ich vor 15 Jahren, wie daher gekommen ist, und so Interviews geguckt wurden, war jeder zweite Satz eine Erwähnung von geistigen Gesetzen, geistigen
Welt. Ja. Na, wissen Sie warum? Der Stoner ist ganz massiv auch unterwandert, aber von der Psychology-Bewegung. Er ist der in Europa das Sagen hat für die Psychology-Bewegung. Von dort kommt es.
Aber und geistige Welt und sein
Tunnelschiff hat
wenig Zusammenhang.
Oh ja, die ist dann auch geistige Welt. Die benennen das genauso. Weil die sagen genauso geistige Welt. Naja, das ist was anderes dann gemeint. Aber die werden ja auch so wie die Zeugen Jehovas, die reden auch immer nur von Gott und von der geistigen Welt, die meinen aber was anderes. Und das Stronach ist derjenige, der das in Österreich, der hat die unterstützt. Und man wollte, der Franitzky wollte den Stronach, der hat den Auftrag gehabt, den Stronach und die Psychology-Bewegung mit der Freimaurerei zu verbinden in Österreich. Und das ist aber nicht geklappt. Das ist der Franitzky in der Freimaurerliga wieder schlechter angeschrieben. Das war allerdings schon vor 10 Jahren, der versucht, die zu verbinden. Und die Psychology-Bewegung ist ja verkauft worden. Es ist ja ein ganz kommerzielles Instrument an den Sohn von Bronftmann. Das ist der Präsident vom Jüdischen Weltkongress. Und der Sohn hat das jetzt gekauft. Und seitdem gibt es eine Spaltung. Nämlich die alten Psychologisten von dem Ron Hubbard und dann die jetzigen. Und der jetzige, also der junge Profmann, die machen ganz interessante Filme, eben gerade mit dieser alemannischen Intelligenz. Da gibt es einen berühmten Schauspieler, ich weiß jetzt noch nicht. Du kennst ihn sicher.
Ja, genau.
Und die machen Filme, die hochinteressant sind, nämlich was sie da aufspielen in Amerika. Da sieht man nämlich, was die sind sehr interessant. Und das ist alles sehr geistig, jetzt nicht vom alemannisch geistig, aber es ist ja was Geistiges im Sinne. Aber der Stronach, der ist das Zentrum von Psychology.
In Österreich oder in
Europa? Ja. Und der ist der Geldgeber. Die brauchen ja einen Geldgeber. Also, und solche Leute sind natürlich ideal. Und die reden dann auch nur von geistig reden, nicht von irgendwas geistig. Also, das ist was anderes gemeint. Denn geistig für die heißt eigentlich im irdischen Glückseligkeit. Das ist was anderes. Bei den Amerikanern als geistig, da ist immer gemeint, eben, dass man noch glücklicher wird und noch mehr Wohlfahrt hat und so weiter. Es ist nicht unsere Geistigkeit. Aber das kommt von daher. Also, der macht das. Oben sind also, ist jetzt der Freiheitsbereich von den Häusern und da ist man also aktionsfähig. Da kann man jetzt alles unternehmen und soll man alles unternehmen. Und ich habe letztens schon gesagt, es gibt da ein sehr schwieriges Haus, eben das Geburtshaus, das hätten wir dann im Zeichnungsgerät im 12. Haus. Das wäre das 12. Haus, das wäre dann dort, wo der Mensch also nach der Geburt hinkommt. Das ist das Haus der Einsamkeit, der Isolation, des Rückzugs. Also da fühlt sich niemand wohl, weil da ist er in einen Sarg eingesperrt und will immer raus. Und da kommt er nämlich nicht raus, weil das ist jetzt ja das Haus der Freiheit, da oben schon die Freiheit, aber er erlebt die Freiheit als unfreie. Und deshalb erlebt er die Freiheit umso stärker. Es gibt niemand mehr mit mehr Freiheitssehnsucht, der da zum Beispiel die Sonne hat. Warum? Weil er unfrei ist. Und nur dann erlebt man die Freiheit als so etwas Wünschenswertes und Begehrenswertes, wenn man unfrei ist, aber die Freiheit schon sieht. Und da sieht er sie ja schon. Das ist wie der Dr. Dundl. Also wenn es ganz schwarz ist im Tunnel, würde man sich wohlfühlen, wenn man nichts anderes kennt. Sieht man aber da vorne schon das Licht, dann fühlt man sich eigentlich unfrei. Aber gleichzeitig ist der Freiheitsimpuls dabei, weil man weiß, es gibt ein Licht. Und das wird da drinnen erlebt im 12. Haus. Ist ein ganz wichtiges Haus, weil nämlich da Planeten lässt da auch niemand reinschauen. Da kann kein Mensch reinschauen, weil da lässt da niemand reinschauen, weil es so dramatisch ist. Das Geburtshaus, das ist etwas, das kann man nur selber bearbeiten. Da wird nicht jemand erzählen, also bitte, also, und das macht er nicht. Ja, jetzt haben wir also eigentlich vier Häuser schon. Und was sind die Häuser? Ja, ich habe es schon gesagt, das sind irdische Betätigungsfelder, Tätigkeitsbereiche, Arbeitsbereiche, wo der Zeitenstrom, der beginnt ja mit dem Aszendenten, also wird der Mensch geboren, ergreift die Welt und wenn er stirbt, dann fällt aus der Schaukel wieder raus und die Planeten ziehen ja doch weiter. Also wenn jemand stirbt, bleibt das ganze Werk nicht stehen sozusagen, geht weiter und diese Häuser sind das jetzt.
Entschuldige, diese Bemerkung habe ich jetzt nicht verstanden.
Ja.
Ja, wieso geht es weiter?
Weil ich meine, das Planetensystem ist ja ständig in einem Kreisbewegung begriffen und wir hüpfen einmal rauf in diese Schaukel. Und dann sterben wir, dann springen wir raus, da fallen raus, aber die kosmische Bewegung, das geht ja weiter. Also, das geht weiter und jetzt ist es eben so, dass diese Häuser Tätigkeitsfelder sind, denn wenn der Mensch geboren wird, also er ist jetzt ein Neugeborener, ist ja trotzdem in seinem Ätherleib alles drinnen. Es ist ja wie ein Same. Da ist ja das veranlagt, was zumindest bis 72, 73 Jahre, denn ein Horoskop gilt eigentlich so mal bis 72, 73 Jahre, weil das die Entsprechung ist. 72 Jahre sind ein Grad im Tierkreis, auch wieder grob gesprochen. Und dann ist er zwar auch nicht frei, weil er hat ja noch die alten Konstitutionen, aber er wird nicht mehr vom Horoskop jetzt beeinflusst so. Also schicksalsmäßig ist er eigentlich schon drüber.
Erledigt,
genau. Und das ist ja alles da drinnen. Jetzt muss er das ja irgendwo auslösen. Denn wenn er jetzt im Strampelhoser ist und strampelt im Kinderbett und er wieder mal Sänger, dann kann er ja in der Stadthalle erst auftreten, wenn er 30 ist oder 40 ist und wenn er keine Strampelhosen mehr hat, wenn man es so nehmen. Oder wenn er ins Altersheim kommt, dann muss er ein Feld geben, wo das Altersheim ist. Dann, wenn er die Schulzeit durchmacht, bedarf es ja auch einer gewissen Örtlichkeit, wo das ist, wo das Thema Schule, Einschulung, Austausch mit Mitschülern, Lehrer, Autorität, Vorgesetzte, das Thema muss irgendwo abgehandelt werden. Da gibt es eben 12 Felder, wo das abgehandelt wird. Wir haben jetzt schon 4, beziehungsweise das 12., da habe ich letztens schon kurz gesagt, das ist auch die Epoche, wo der Mensch eben dann so einen Rückzug macht, aber auch nicht zufällig, weil wenn jemand zum Beispiel sehr stark in dem äußeren Leben steht und er ist nur Funktion im Leben, dann wird er irgendwann einmal seine Batterien aufladen wollen und müssen und das geschieht nur, wenn er selbst gewahrsam erhöht wird. Und Selbstgewahrsam hat man nur, wenn man eben isoliert ist. Also wenn jemand isoliert ist irgendwo, weil sonst hat er ihn ja nicht, sonst lebt er ja in der äußeren Sinneswelt und da zersplittert er ja ständig durch äußere Eindrücke, mit denen er sich verbindet. Da ist ein Werbeplakat, da ist also ein Rummelplatz oder was auch immer. Und da drinnen gibt es das nicht. Weil da ist er jetzt mit sich selber beschäftigt. Und da lernt er sich kennen. Denn die früheren Menschen haben sie ja kaum kennengelernt, weil die wurden irgendwo hingestellt ins äußere Leben und aus. Also das ist da drinnen nicht negativ gemeint. Nicht zufällig gibt sich jemand an die Sonne da rein, weil da lernt er sich kennen und da ist ein Selbstbesinnungsprozess und er bekommt eine gewisse Identität, die er früher nicht hatte. Er war also einfach, man hat ihm was angeschafft und aus. Er war also in eine Funktion hinein verwoben. Und das lernt er jetzt kennen. Ich möchte noch ganz kurz über die anderen Häuser was sagen, weil dieses Häusersystem in der Astrologie eine wichtige Rolle spielt. Wenn jemand einen Planeten hat im siebten Haus oder im sechsten, das macht ja dann das Horoskop interessant. Dann hat er im siebten Haus in der Partnerschaft den Jupiter zum Beispiel, dann hat er eine reiche Partnerschaft, eine Fülle, weil Jupiter ist ein Planet, der eine Fülle gibt. Hat er da den Saturn, dann ist das saturnmäßig geprägt, da zieht sich das ganze Thema Partnerschaft zusammen und wird verhindert. Und wird, weil das Saturn ist ein Verhinderer, der verhindert. Und darum ist wichtig, wo steht welcher Planet, sonst wissen wir ja nicht, welches Lebensgebiet wie koloriert ist. Und ich möchte aber jetzt heute was ganz anderes machen, was Sie sicher auch noch nicht gehört haben. Also sicher, aber ich denke, nämlich ein Versuch, der von anthroposophischer Seite kommt und auch von anthroposophischer Seite kommt, und zwar von einem Anthroposophen, der heißt Werner Bohm, wird vielleicht manchen was sagen. Und dieser Werner Bohm, der geht davon aus, dass der Mensch sich ja irgendwie verbinden muss mit dem Irdischen. Aber wie verbindet er sich? Jetzt kann man leicht sagen, ja, ich verbinde mich in der Partnerschaft. Aber wie? Oder mit dem ersten Haus des Selbstausdrucks. Aber wie? Und da hat er jetzt was sehr interessanten Ansatz, nämlich jetzt auf die Sinneslehre Rudolf Steiners kommen. Die 12 Sinne Rudolf Steiners sind die Sinne, mit denen wir uns dort verbinden. Sehr interessant. Wobei er jetzt nicht vom ersten Haus jetzt so durchgeht, sondern verschiedene Häuser. Ich habe es aber in der Reihe gemacht, weil ich mir denke, das passt dann besser dazu. Und möchte ich es Ihnen kurz vorlesen. Also das erste Haus, wir haben gesagt, das ist der Widder, von Natur aus. Aszendent, das ist der erste. Also Aszendent und erstes Haus ist dasselbe, muss man dazu sagen. Aszendent heißt erstes Haus. Und Deszendent, siebtes, kann man sich auch gleich merken. Also erstes Haus. Im Augenblick der Geburt verbindet sich der Mensch mit der Welt, mit der Eigenatmung, saugt er sich in sie ein und wird Erdenbürger. Sein Leib als Ganzes dient ihm als Sinnesorgan und das Wort Wart Fleisch, der Wortsinn. Also der Wortsinn steht beim ersten Haus. Gebildet aus, ich habe das ein bisschen mit meinem dann also auch angereichert, gebildet aus der Region des Widders, zeigt er den Sinnesbereich des Wortsinnes. Er vermittelt dem Menschen Sinnvolles. Das Wort ist mehr als ein Laut oder Ton, das eigentliche Wesen seines kosmischen Namens, mit dem er zur Erde gerufen wurde, der Sinn des neuen Erdenlebens, das Haupt des Menschen, zeigt sich im AC, Aszendent. Nicht nur das Haupt, der ganze Mensch zeigt sich, aber vorher nehme ich das Haupt, weil es ja im engeren Sinn mit Witter zusammenhängt. Es ist ja so, dass wir, ich möchte es nur ganz kurz dazwischen sagen, schon gesagt haben, der makrokosmische Mensch liegt in diesem Tierkreis drinnen. Und man nennt es die Tierkreis-Melothesie, nämlich dass man instinktiv gewusst hat, wo man was hinlegt. Also zum Beispiel eben der Kopf, der muss zum Widder, und beim Stern Regulus, der ist auf der Brust vom Löwen, hat man ins Herz beim Menschen hingelegt. Und so hat man den Menschen reingelegt wie so eine Sardine. Aber richtig.
Aber schon sehr bewusste Menschen, ja, die das mitgebracht haben.
Ja, nein, nicht bewusst, sondern eben Hellseher, höchst hellseherische Menschen. Ja. Also die ganz Großen, die früher halt waren, die wussten das und haben den Mensch da reingelegt. Es wird ja in der ganze Tierkreis so aufgebaut, dass er eine Linie hat, um dem sich alles aufbaut. Und die Linie geht vom 15 Grad Stier, vom rechten Auge des Stiers, genau auf 15 Grad Skorpion, aufs Herz des Skorpion. Das ist, also, da ist der, dieser Stern ist der Aldebaran beim Stier. Der heißt Aldebaran, gehört zu den Hyaden. Und auf der anderen Seite das Herz des Skorpion ist der Antares oder auch Antares. Und das ist eine Fiduzialachse, heißt das in Astronomie. Das ist eine Achse. Und um die Achse wird jetzt alles gruppiert. Das ist die kosmische Achse. Also es gibt eine Einteilung. Und das geht eben dadurch 15 Grad, 15 Grad. Und um die 15 Grad, also um die Achse, werden jetzt die anderen angesiedelt. Also vor dem Skorpion dann die Waage und so weiter. Also, und so ist der Mensch richtig reingeringelt. Und es begegnet sich bei 0 Grad Witter, begegnet sich wieder der Kopf des, bei 0 Grad Fische, der Kopf des Witters. Also wir, also man kann sich leicht vorstellen, zusammengeregelt, dann kommen die Beine am Kopf wieder an. Ist ein Übergang vom materiellsten Zeichen, nämlich den Fischen, das nicht materialistisch ist, aber doch den Boden berührt, und unterm Kopf beim Witter. Ist auch interessant. Das Sphärische, wo wir draußen sind, im Kopf, berührt dann die Fußsohlen, muss man richtig sagen. Also ich mache da jetzt das weiter, wie er schreibt. Die Art, wie der Mensch den Raum ergreift, noch wenig differenziert und spontan durch die Triebkräfte des Mars. Der Mars ist der Herrscher des Witters. Gedankenpfeile werden von ihm abgeschossen, er will das Terrain sondieren und so weiter. Aus der Witterregion strömten einst die Kräfte, die das Haupt aufbauten. Aus dem Haupt wächst die Leibesgestalt. Noch im Mutterleib. Also aus dem Haupt wächst die Leibesgestalt noch im Mutterleib, aus dem Haupt nehmen die 12 Gehirnnervenpaare ihren Ausgang. Sie sind die Umwandlung des gesamten 12-teiligen Menschen der vorangegangenen Inkarnation in der Zeit seines Aufenthalts in der geistigen Welt. Zwischen Tod und neuer Geburt. Diese Umwandlung, wir haben das ja schon öfters gesagt, die ganzen Kräfte, die also Bastarden auch sind, das wird dann ins Haupt, wird dann zum Haupt, und aus dem Haupt wächst wieder der ganze Mensch raus. Das haben wir da also im Witter drinnen. Beim Witter wächst er raus. Und was noch auch beim Witter ist, das hat einmal Rudolf Steiner gesagt in einer Besprechung über Kunst, die Frau Heller Krause-Zimmer hat das erwähnt, dass der Witter auch die aufrechte Kraft hat. Die man normalerweise dem Steinbock zurechnen würde, das Kristallin, hat der Witter auf. Und beim Witter dürfte es aber so gemeint sein, dass der Geist ihn praktisch aufzieht. So kann ich mir das nur also auch erklären, aber es wird wahrscheinlich so gemeint gewesen sein. Ja, ich will nicht das Ganze vorlesen. Jetzt kommt das zweite Haus. Das zweite Haus ist das Haus, wo man Substanz bildet, wo man was bewahren will und was festhalten, wie das Haus des Stiers von Natur aus. Und da schreibt er nun, durch das gesprochene Wort hindurch kann man wahrnehmen, was dahinter steht, nämlich die Gedanken. Der Sinn dafür ist der Begriffssinn. Aus der Richtung, in der einst dieses Sternbild zur Erde stand, wirkten die Kräfte, die den Hals und den Kehlkopf geformt haben, Wortverkünderorgane. Durch das Wahrnehmen Gedanken anderer, eben durch den Begriffssinn, ermöglicht dem Menschen die Begehrlichkeiten anderer zu erfüllen, sprich äußere Mittel zu erwerben, Materie in sich zu ziehen. Begreifen schafft Einkünfte. Liest man die Gedanken anderer, kennt man deren Bedürfnisse. Die erworbenen Begriffe des vergangenen Lebens sind die Grundlagen des neuen Begriffs. Nur wer sich zur Auswelt öffnet, kann Gaben entgegennehmen und Früchte sammeln. Was man im Leben ergreift und in ihm abliest, sieht man im zweiten Haus. Also es ist auf alle Fälle das Haus, wo man eben begreift, was andere wollen. Denn reich wird man nur, indem man hauptsächlich das abliest von den Menschen, was sie braucht. Ob das jetzt medizinisch ist oder ob das jetzt, ganz egal, also es muss irgendwo, man muss irgendwo wissen, was will der andere. Sonst kann man dem ja nicht, es soll ja fruchtbar sein, die Menschen muss ja bereichert werden. Und sie wird ja nur bereichert, wenn sie etwas will, was ihr frommt. Oder, also muss der andere die Gedanken lesen. Dringt man noch weiter hinter das Ich, nimmt man den Träger der Gedanken und des Wortes wahr, nämlich das menschliche Ich. Das fällt dann ins dritte Haus. Erstes, zweite, ich zeichne es dann gleich ein, ins dritte. Und wir können es gleich ein. Und ins Zwillingshaus. Und diese Zwillingseigenschaften des Ich, des anderen Menschen zu erkennen, wo sich die beiden Iche auch erkennen als Geschwister, nennt man Ich-Sinn. Also im Zwillingshaften, der Zwilling ist ja auch wieder gespalten, dort ist der Ich-Sinn das nennt Rudolf Steiner auch das Ichen. Also nicht das im Ich bin, sondern den anderen in seinem Ich erleben. Und,
Adam, sehr schön. Das wäre das zweite dann gewesen. Das wäre das dritte.
Das ist der Ich sein.
Ja. Den anderen in seinem Ich
erleben. Ja, genau.
Wenn ich sie
in ja.
seinem Ich erlebe, ja. ist das ihr Ich oder mein Ich, wo ich das erlebe?
Ja, also die wo Ich erlebe,
die erlebe. Sind das die Spiegelneuronen in mir? Oder?
Also der Mensch hat ja also einen geistigen Kräftekern, wenn man das so nennen will. Und der eine geistige Kräftekern tastet den anderen geistigen Bewusstseinskern ab und die beiden Iche machen sich nun aus, wie sie sich sehen in der Abtastung, und das hat eine Überrealität, und diese Überrealität empfinden wir wieder als dasjenige, was wir dann als sympathisch oder antipathisch empfinden. Also es ist der höchste Wesenskern, den der Mensch hat, und die Iche ist eigentlich für uns ein unbewusster Prozess. Wir erleben es ja nicht bewusst, nur die Reaktion erleben wir, dass man unbewusst sagt, irgendwie bin ich mir nicht sicher, dass da was dahinter steht.
Ja, es ist ja halt hinüberschlafen.
Ja, genau,
hinüberschlafen. Ich beobachte den anderen,
ja.
schaue ihn in seine Seele, aber wenn ich den anderen in die Seele schaue, bin ich selber offen und er schaut ihn nicht.
Ja, die Iche tauschen sich aus. Ja, es ist aber kein Problem.
Ja. In seinem Ich erleben, ist das Seinen bezieht wieder das erste Ich und das zweite Ich.
Er kennt die beiden Ich als Geschwister.
Entschuldige, wenn ich da was dazu sagen darf. Ich erlebe es ja. Also das heißt, es ist immer mein Erleben und nicht das Erleben des
anderen. Naja, jein. Es ist eigentlich, du gehst ganz in das andere Ich hinein. Nur in dem Moment, wo du ganz drüben bist, schläfst du.
Ja.
Du schläfst tief und fest.
Aber wenn ich wieder zurückkomme.
Und wenn du zurückkommst, nimmst du etwas davon als Erinnerung
dein
Bewusstsein
mit.
Das ist die Erinnerung an den Moment, wo du mit dem anderen, wo du vollständig eingetaucht bist in den anderen.
Also eine Intuition. Das
heißt, erst im Rückweg nimmst du etwas auf. Und jetzt ist es immer so, wenn zwei zusammen sind, tauscht sich das immer aus.
Ja.
Was mit jedem Atemzug tauscht sich das aus. Ja. Der eine schläft, der andere wacht. Ja. Der eine schläft, der andere wacht. Der eine macht sich geltend, bringt sich zum Ausdruck, der andere wird dadurch eingeschläfert und geht hinüber in den anderen. Und so geht es hin und
her. Und was zurückbleibt, ist dann die Stimmung, wie man den anderen so unbewusst einschätzt. Man weiß also irgendwie, weil es ist ja oft so, dass jemand, der mit dem anderen eine gewisse Animosität hat oder man ist nicht sicher, da macht jemand gute Miene zum bösen Spiel. Also er versucht möglichst nett zu sein, aber es ist gar nicht ehrlich gemeint. Auch die Iche erkennen das eben. Und
das heißt aber auch dazu, dass du, müsste man noch dazu sagen, wenn du ganz das Ich bewusst erfassen willst, dann geht das also nur, wenn du bis zur Erkenntnisstufe der Intuition gekommen bist, dann bist du bewusst dort. Dann bist du dort, also wo du im tiefsten Schlaf sozusagen geistig wach bist trotzdem. Dann kannst du bewusst mit
dir
übergehen.
Genau.
Wenn du geistig nur sagen wir, in der Sinneswelt bist, dann merkst du das eigentlich erst wirklich beim normalen Aufwachen sozusagen zurückkommen wieder.
Ja.
Und hast dann ein sehr gefiltertes Bild natürlich.
Wenn ich den anderen betrachte, ist manchmal das eigene Denken aussetzt.
Das aussetzt. Es ist kein analytischer Prozess. Das ist es eben nicht. Das Gegenteil davon. Nicht. Das wäre ja einfach ein Nervensinnesprozess.
Weil solange ich eben denke und ja die und die Eigenschaften und die Beurteilung so und so, da bin ich eigentlich noch ganz bei mir.
Es ist, wenn man eine Frau sympathisch ist, fange ich in eine gewisse Verwirrtheit. Früher habe ich mich dagegen gewehrt, heute genieße ich es.
Ja.
Sicher.
Weil natürlich auch unser analytisches Denken auslässt dabei. Wenn ich das niemals ausließe, dann, was heute teilweise vorkommt, dann lerne ich den anderen überhaupt nicht kennen. Dann lerne ich nur kennen, was ich über den anderen denke. Das heißt, da beschreibe ich aber nicht anders, als wie ein äußeren Gegenstand beschreibe.
Ja.
Das heißt, nachdem, wie er ausschaut, das beurteilt, das gefällt mir oder nicht, oder ist so oder so, aber da kriege ich von seinem eigentlichen Wesen gar nichts mit.
Es ist eher eine Art Intuition, was ich das... Was
in, im richtigen Sinn, es ist eine Intuition. Es ist immer eine Intuition, nur ist es eben für die meisten Menschen noch eine unbewusste Intuition,
unbewusst,
von der ich was mitnehme. Ja. Also wie wenn ich aus dem tiefen Schlaf durch den Traum aufwache und dann mich noch kurz erinnern kann, da war was im Traum und das hat aber seine Wurzel eigentlich.
Aber das ist ein ganz wichtiger Sinn, weil wir den eigentlich gar nicht wissen. Oder wir hätten
auf sowas. Ist heute ein ganz wichtiger und ein ganz schlecht ausgeprägter.
Ja, ja.
Weil die Menschen heute einander nicht kennen
in der Regel. Und nicht kennenlernen wollen.
Sie glauben einander zu kennen, aber sie haben nur ihr eigenes Bild vom anderen.
Ja, nein, es ist das, ich brauche ganz viel Selbstwert, um mich in ein Objekt hineinfallen zu lassen.
Ja, freilich. Also, weil sonst verschluckt
es
einen.
Es ist dasselbe Vertrauen, das ich haben muss, um mich zum Beispiel völlig auf Schöpferische einzulassen. Das heißt auch, sich auf alles, was ich
auf alle Stützen mache,
und gehe ins Null hinein. Ja. Und aus dem Null heraus schaffe ich was Neues.
Und das ist in meinen Augen das Gegenteil von Magie.
Ja, richtig. Das ist das Prinzip, letztlich auch das Christusprinzip der vollkommenen Ohnmacht. Sich in die Hand der Menschen zu geben, in völliger Ohnmacht eigentlich sozusagen. Ja. Des anderen Menschen. Ja,
stark genug, um sich
hineinfallen
zu können.
Genau.
Weil die Magie ist ja was Zwingendes, wo du mit dem Willensgreifen, es gibt was gezwungen.
Und jetzt über, also die Verbindung zum Geistigen, zur geistigen Welt oder zum schöpferischen Geist erfolgt über die Seele. Und der Zugang zur Seele erfolgt über den Selbstwert. Und wenn ich mich frage oder ganz allgemein die Frage stelle, wenn ich meinen Selbstwert etwas erhöhe, habe ich dann mehr oder weniger Interesse an Magie?
An Magie.
Ja. Wenn Sie Ihren Selbstwert etwas oder sich in einen Menschen hineinversetzen und sich nachdenken, wenn der seinen Selbstwert etwas erhöht, möchte sich mehr oder weniger mit Magie beschäftigen.
Naja, es kommt drauf an.
Ganz eine subjektive Meinung.
Ja.
Was ist Ihre subjektive Meinung?
Ja, ich glaube, das hängt davon ab, was man von unter Selbstwert meint.
Ja.
Ich
meine, der Selbstwert ist das, was Sie momentan als Selbstwert verstehen. Nur das. Vorläufig.
Ja.
Dass Sie vom Freilassern und Stampfung aus.
Das, glaube ich, ist bei verschiedenen Menschen sehr unterschiedlich. Ja. Der eine glaubt, er hat sein Selbstwert darin, dass er Macht über andere hat. Und der andere, der verzichtet davon, der ist sicher geistig der Stärkere.
Ja.
Der viele Macht verzichten kann.
Das andere ist ein Ego.
Ja, genau.
Der echte Selbstwert, je mehr Selbstwert ich habe, umso weniger Magie brauche ich.
Freilich.
Absolut.
Gar keine Frage.
Umso mehr ich mich dann auch in die geistige
Welt.
Und habe das Vertrauen. Tiefe Vertrauen zur geistigen
Welt.
Da gibt es einen Rudolf Steiner Spruch.
Ja.
Am Montag ist nicht mehr der Dr. Nietzsche.
Ja, das ist der Ich, sind ein ganz wichtiger Sinn. Die ersten drei Sinne sind ja so geistige Innenorganisationen. Jetzt geht's weiter zum vierten, das mach's ganz kurz. Die Haut schließt den Menschen ab, sie ist seine physische Peripherie und schafft damit eine von ihm getrennte Außenwelt. Subjekt und die Außenwelt stehen einander gegenüber. Mit seiner Haut tastet der Mensch die Grenzen ab und das durch die Haut begrenzte Menscheninnere. Das Ich zieht sich in der Berührung zurück und erhält einen Gegenstoß. Ist klar, in der Berührung gibt es einen Gegenstoß, wo sie mit der fremden Welt eben zusammenstößt und mit dem Inhalt des Zurückstrahlens erhält der Native, also der Horoskopeigner, sein innerseelisches Gepräge. Und diesen Sinn ist, und dieser Sinn, der hier angesprochen ist, eben der Tastsinn. Erst mit der mineralischen Verdichtung der Erde und des Menschenleibes wird der Mensch als ganzes Tastorgan. Und der Tastsinn tritt ins Leben, also der Mensch als Tastorgan als Ganzes. Die alte Astrologie ordnet hier den Krebs zu. Das vierte Haus steht ja unter dem Krebs. Eingeschlossen sein des eigenen Wesens im Sinnensein. Eingeschlossen sein im Sinnensein. Das ist der Krebs, ist das. Und das fünfte Haus jetzt, das ist es auch.
Das Hineinschreiben.
Ja, das ist
die Tastsinn. Oder nur Tast oder irgendwas.
Ich kann es dann eh extra schreiben.
vierte, ja.
Das geht immer so. Also so. Ist die Reihenfolge.
Ja, ja, ja.
Und dann haben wir das fünfte, war ein bisschen größer. Das fünfte. Ich kann es dann noch mehr beschriften, aber damit man nur also am Laufenden sind, jetzt kommt gleich das letzte. Weil das letzte unbewusst ist das sechste. Ist das unbewusst? Dann sind wir mit dem unbewussten Bereich fertig. Und im fünften Sinn ist da auch der Fortpflanzungssinn, der Sinn, der, also dort, wo die Erotik und eben das Erbe drin ist, auch geistiges Erbe, wo jemand das vererbt, was sich wieder einpflanzt in den ganzen Vererbungsstrom und weitergegeben wird an andere, da nimmt er jetzt den Lebenssinn. Und dieser Lebenssinn ermöglicht uns die Wahrnehmung des eigenen Lebens hoch- oder mattgefühls. Als das Lebensgefühl. Durch ihn nehmen wir das Gefüge unserer Leiblichkeit als ein Raum erfüllendes Selbst wahr. Erhöhtes Lebensgefühl macht Vergnügen. Ist einfach, ist ja auch dem Löwen zugeordnet. Ja, da ist das Gefühl natürlich wichtig, weil es ja von den Herzenskräften kommt. Und der Löwe, der hat einfach diese souveräne Würde, die Angenehmheit. Die Sonne strahlt über alle. Also der ist nicht kleinlich, der Löwe, weil, also, der für den sind alle gleich und der braucht nicht sparen, er hat ja genügend und will er die Würde auch also honoriert. Also man kann den Löwen nicht irgendwie, man kann sie nicht entziehen, seiner Würde. Weil die hat er einfach, die strahlt er aus. Man ordnet sich gern unter, weil er sorgt ja für alle. Er ist ja großzügig. Ja, was noch interessant ist beim fünften Haus, im Kosmos ist es die Sonne, die dem Planeten das Leben und dieses Gefühl schenkt. Leben, Liebe, Licht. Das Lebens und der Liebe Wellen, Lebensbelehrung, Unterricht, der Spieltrieb kommt hier auch da rein. Der Mensch wird Schöpfer des geistig-seelischen von Wissenschaft und Kunst, wie seine leiblichen Nachkommen, nämlich der Kinder. Fruchtbarkeit auf allen Plänen. Die Sinnesorgane aufbauenden Kräfte finden wir in den übersinnlichen, unsichtbaren Zeichen in den 12 Tierkreis, Imaginationen, es geht und so weiter. Und das fünfte Haus hängt zusammen mit den Herzenskräften der Blutzirkulation, die das menschliche Herz aus der Richtung des Löwen aufgebaut haben, die Sprache der Blutwärme. Im kosmischen Menschen entspricht der Löwe der Herzregion und das Sonnenleben dem der innermenschlichen Zirkulation. Also da in dem Fall dann der innermenschlichen Zirkulation, exoterisch, Liebe, Sexualität, Kinder, Vergnügen, Spekulation. Das fünfte Haus, Zeugungshaus.
Und von den Sinnen jetzt?
Ja, und von den Sinnen ist es der Lebenssinn, ja. Der Lebenssinn, genau, der Lebenssinn ist es. Ja, passt natürlich auch wirklich zum Löwen dazu. Dann haben wir das sechste Haus, das letzte Haus ist der Jungfrau zugeordnet. Das ist das Haus überhaupt der Dienstbarkeit, des Dienens, der Arbeit, aber nicht des Berufslebens, sondern des Erbsenzählens. Es ist auch das Haus, wo die Organsysteme kontrolliert werden, ob sie richtig funktionieren. Und wenn sie richtig funktionieren, ist auch die soziale Einfügbarkeit gegeben. Das ist ja so ein Parallelsystem. Und das gibt er unter den Eigenbewegungssinn. Und zwar nimmt der Mensch Veränderungen als Wechselwirkung zwischen unserem Ätherleib und dem Astralleib war. Durch den Lebenssinn ergeben sich zuerst nur allgemeine Empfindungen über seine Leiblichkeit. Im sechsten Haus erleben, ich habe gesagt Ätherleib, also stofflicher Leib ist gemeint, Leiblichkeit und Ätherleib. Im sechsten Haus erleben wir unsere innere Beweglichkeit durch das Miterleben der gestaltenden, gesundenden und lebenden Bildekräfte. Da leben wir also mit unseren Bildekräften mit, also mit dem Ätherorganismus leben wir mit. Also mit den ganzen, mit dem, was auch im Darm ist, weil das Jungfraumäßige gehört ja auch zum Darm, wo die Stoffe ausgeschieden werden. Weil das Jungfrauprinzip ist ein selektives Prinzip. Was ist nützlich, was ist nicht nützlich? Also das, was man auch als Utilitarismus bezeichnet, nützt man es was, nützt man es nichts, das eine links, das andere rechts. Das sind auch die so viel Statistiken machen und so alles auch festhalten. Ja, wir erleben unsere innere Beweglichkeit von innen nach außen in die Welt projiziert, in der Tätigkeit der Gliedmaßen, in der Arbeit. Jetzt kommen wir zur Arbeit. Wieso ist das das Haus der Arbeit? Weil wir die innere Beweglichkeit erleben, wenn wir die Tätigkeit der Gliedmaßen nach außen projizieren. In der Dienstbarkeit, im Schweiße seines Angesichtes muss der Mensch sein Brot verdienen. Das kommt vom Sündenfall, dass wir jetzt so schuften müssen. Und hier ist auch Zwang angesagt, der Mensch ist da der Sklave des Materiellen. Das ist auch der Bereich, den der Christus auch nicht auflösen konnte, dieser ahrimanische Bereich. Also der Mensch muss ja schließlich auch was essen und also man kann nicht, wie heißt das, die Steine in Brot verwandeln und ähnliches. Da ist der Mensch auch Erdenbürger, also drüber kann er nicht springen, über den Bereich. Im siebten Haus ist das Haus des Du, das haben wir schon gesagt.
Ja, was ist in der Zukunft? Ich meine, ja. Jetzt, weil du das Essen ansprichst, nicht?
Naja, also Ernährung bleibt Ernährung, die kann dann verschiedentlich auch sein. Das ist die Frage, wie sich das dann weiterentwickelt. Also ob das mehr aber mineralische Art ist oder ob das dann eine Lichtnahrung ist, aber generell ist der Mensch einmal diesem Prozess des Austausches mit der Materienwelt ist er verbunden, auch wenn er eine Lichtnahrung hat oder wenn er nur Wasser hat. Es ist ja dieses Weben. Also, dem kann jetzt der Mensch nicht, auch die Sonnenstrahlen brauchen wir und so weiter. Es ist nicht nur jetzt dieser.
Also meine Botschaft ja, war, es wird auch da eine Freiheit geben. Die Freiheit wird sich vergrößern.
Ja, aber das schon, aber das sechste Haus liegt an der Grenze zur Freiheit schon. Es liegt zur Freiheitsgrenze, weil es ja nach unten ist, aber da beginnt jetzt die Freiheit. Das ist gerade der Übergang zur Freiheit. Das ist schon ein bisschen frei, so wie da drüben auch, aber es ist schon zu einem gewissen Teil ist es frei, durchlichtet, weil es ja schon an der Grenze liegt. Und da ist es für das obere Zeichen auch so, dass es schon abnimmt. Für das siebte Haus, wo jetzt die Waage drinnen steht, das nimmt ja auch schon ab an Freiheit. Dafür nimmt das untere, lichtet sich beim unteren die Unfreiheit. Das ist ein Übergangszeichen. Die zwei Zeichen sind Übergangszeichen. Geht in die Freiheit hinein. Die Tendenz ist zum siebten, zur Freiheit hinauf. Das achte Haus ist ein wichtiges Haus, weil es ist das Haus des Skorpion und das Haus der Exkarnation. Im ersten Haus wird der Logos Fleisch. Und im achten Haus löst sich der Mensch wieder auf und geht zurück zum Wort. Das Wort war Fleisch im ersten und im achten wird das Wort wieder frei und geht zum Kosmos zurück. Es ist das Haus, wo der Mensch also stirbt. Aber eigentlich stirbt in dem Sinne, wie das in der seligen Sehnsucht ist, aus dem west-östlichen Divan. Er stirbt schon jetzt und steht wieder auf. Stirb und werde, sterben kann man ja durch den Tod, aber das ist ein einmaliger Akt, da hat man dann nichts davon, wenn man lebt, sondern gemeint ist, immer wieder sterben im Leben und immer wieder auferstehen. Und das achte Haus ist jetzt zugehört, interessanterweise sehr interessant, im Geruchssinn. Warum Geruchssinn? Weil im achten Haus stoßen wir auf ein Wegstrebendes. Der Geruch entflieht dem Stoff. Als Gas nimmt er viel vom Wesen mit sich und Inneres wird zur Außenseite. Die Empfindung der Stofflichkeit des eigenen Leibes wird uns nur im Tod oder in der Intuition zugänglich. Stirb und werde ist das Motiv des Skorpionhauses. Im ersten Haus, habe ich schon gesagt, also entspricht dem Mars, Widder, geht es in die Inkarnation. Und im achten wieder ein Marshaus, dem Skorpion, geht es in die Exkarnation. Der Mars ist für beides zuständig, ist auch sehr interessant. Mit einem Schrei beginnt der Mensch die Welt, mit einem Seufzer verlässt er sie. Und das neunte Haus ist jetzt das Haus, wo der Mensch letztlich eine weite Reise unternimmt, nämlich zu sich selbst. Da kommt er zu sich selbst, indem er geistig reist. Und dort begegnet er eigentlich seinem wahren Selbst. Und das wird hier dem Geschmackssinn zugeordnet. Wir haben jetzt gesagt, das achte Haus. Und jetzt kommt das neunte Haus. Das ist dann das letzte. Das sind also dann praktisch vier Quadranten. Das haben wir drei. Und dieses neunte Haus ist dem Geschmackssinn zugeordnet. Also durch den Geschmackssinn dringt der Mensch tief in das Wesen des Stoffes ein. Er nimmt also das Wesen. Der Stoffe war, wie das früher war, auch in der indischen Zeit, wo der Mensch das Wesen der Stoffe wahrnehmen konnte, ohne dass er es gekostet hat. Er hat es von außen schon wahrgenommen. In dem Fall schmeckt er auf der Zunge, was wesenhaft ist im Stoff. Im Geruchssinn entflieht der Stoff, zerteilt sich und wird äußerlich wahrnehmbar. Das war jetzt im achten Haus. Aber jetzt im neunten ist es umgekehrt. Erst im Geschmackssinn wird das innere Wesen erfahrbar, es zergeht im Munde. Die Weltanschauung ergibt sich dem Menschen durch das Erkennen der Welt in Zusammenhänge. In der Religion, und das ist das Haus der Religion auch, der ideellen Aufschwingung, in der Religion wird sie erahnt, in der Mystik gefühlt, in der Denkmystik intuiert. Also das ist das Haus der Denkmystik und der Intuition. Da wird man eins. Das neunte Haus. Exoterisch ist es auch das Haus der Reisen, und zwar der weiten Reisen. Warum? Eine weite Reise heißt ja, ich reise in die Ferne, in dem Fall äußerlich, und da erlebe ich was. Wenn ich nach Japan reisen will und ich schaue mir nur eine DVD an, erlebe ich in Wirklichkeit nichts, weil entscheidend ist, was ist dort. Diese Atmosphäre, die in den Ländern ist. Also passt auch zu den Reisen. Das ist insofern wichtig, weil das ist jetzt eher allgemein, aber der Astrologe muss ja wissen, weite Reisen, und das muss er dann runterbrechen. Dort sind auch die weiten Reisen, also da kämen weite Reisen. Die kleinen Reisen sind im dritten Haus, Kommunikation, Austausch, Rechtssachen, Schriftverkehr, Dokumente, also das ist in der Nachbarschaft oder in kleinen Orten reisen. Aber die großen Reisen, auch die geistigen, die sind im neunten Haus, das Haus des Schützen. Der reist weiter, Schütze, und hat einen weiten Horizont. Das ist also eine große Dimension. Da redet man schon vom Zeus. Er wird vom Jupiter regiert. Ja, und dann haben wir das zehnte Haus, der Gesichtssinn oder Sehsinn. Dem Gesichtssinn oder Sehsinn ist zugeordnet auch dem Steinbock. Nun, die innere Natur des Körpers wesenhaft erlebt bestimmt die Farbigkeit, die er bei der Bestrahlung mit dem Sonnenlicht annimmt. Das heißt, die Wesenhaftigkeit wird entbunden durch die Sonnenstrahlen, die die Materie nun, die Wesen aus der Materie sichtbar machen. Es ist auch das goethische Prinzip. Die Leiden und Taten des Lichts glänzen auf, wenn im Sinnescheine, steht auch da, Wesen entbunden werden. Hier ist man gefordert, Farbe zu bekennen und durch seine Entscheidungen und durch sein Tun und Lassen. Die Überschau, Weltenweite, ergibt sich von hier. Das zehnte Haus wird vom Saturn, also dem Zeichen Steinbock, regiert. Ein langer, zäher Aufstieg liegt am EZL. Die Sonne muss ja auch einmal raufkommen. Das ist ein zäher Aufstieg, bis die Sonne oben ist. Nach unten geht es ja leicht, aber sie muss in meinem Zenit drauf. Und das ist der Lebenshöhepunkt des Menschen überhaupt. Der Meridian, indem die Sonne den höchsten Stand hat, wird Indikator für die höchste Stellung, die man an der Öffentlichkeit erreichen kann. Idealerweise ist also die Berufung auch verbunden mit dem Beruf. Und da ist der Mensch am allermeisten jetzt frei. Es unterliegt, ich sage es noch einmal, dem Gesichtssinn oder Sehsinn. Und hier sind alle Verbindungen möglich, die man knüpfen möchte. Und was rauskommt aus diesem ganzen Berufshaus, ist auch das karmisch Verwertbare, weil man schafft ja da jetzt Neues. Da wird wirklich Neues geschaffen, weil da ist die allergrößte Freiheit. Weil da ist die Sonne am größten. Wo die Sonne äußerlich am größten ist, ist die Freiheit auch unbegrenzt. Da hat niemand eine Bleikugel, die er mitschleppt. Wieder unten, da schleppt er immer was mit. Das kann ja was Gutes auch sein, aber da oben schleppt er nichts mit. Was er draus macht, ist seine Sache. Das ist jetzt der Gestalter und Baumeister seines Lebens. Da pfuscht ihm niemand rein, und wen, dann hat er so viel Kräfte, das ist das Haus der Ellbögen. Weil der Steinbock ist ja auch, da geht es ja auch so, und weil der Steinbock kann sich durchsetzen. Das ist ein ganz zähes Strukturzeichen, hart, zäh, unüberwindlich. Ist ja der Saturn, und mit dem Saturn kann sich niemand irgendwie anlegen, weil der hat einfach die Zähigkeit. Der ist ja auch vom Tier her schon angelegt, immer im Kargen und immer eine Stufe nach oben. Da muss man viel Ehrgeiz haben, sonst glaubt man ans Ziel gar nicht mehr. Und die Menschen sind auch ehrgeizig, karg, vergönnen sich selber auch nichts, sind neidisch zu sich selber, erwarten das aber auch von anderen. Disziplin, Ordnung, das gehört alles, ins zehnte Haus eigentlich rein. Also da spielt sich was ab, Berufskämpfe aus, das wäre alles in dem Bereich. Und jetzt haben wir das letzte, das wir besprechen. Während im unteren Bereich die menschlichen Personen ja immer solche sind, mit denen wir blutsmäßig verbunden sind, durch Geburt zum Beispiel, ersten Grades mit den Eltern, mit den Geschwistern, zweiten Grades im dritten Haus. Also da unten, da ist was Gewordenes. Gibt es ein Haus, wo das nicht ist? Das Haus des Wassermanns. Und da entsteht jetzt was Neues, nämlich Wahlverwandtschaften oder Geistverwandtschaften. Da sucht man sich die Freunde. Da sucht man sich welche. Und das sind Organisationen, Vereine, geistige, anthroposophische Gesellschaft, oder das wird zum Beispiel auch daherkommen. Das sind jetzt 11. Haus. Freunde, die man sich selber aus der geistigen gleichen Gesinnung herausschafft. Da wird nichts zugeschoben oder arrangiert vor der Geburt. Es gibt natürlich Beziehungen, die da sind. Da ist der Mensch eben auch ganz frei. Ist dem Wassermann zugeordnet und entspricht hier dem Wärmesinn. Denn dieses Haus ist auch das Haus, wo der Mensch erstmals erlebt, das Behütetsein durch den mütterlichen Instinkt. Also da ist er im Gemach. Nach der Geburt, die Geburt ist ja das Schlimme im 12. Kommt jetzt das 11., das müssten wir jetzt einzeichnen, auch wo das ist. Wir hätten also das 12., hätten hier das 11. und da war jetzt das 10. Und da ist jetzt das Haus, wo wir gesagt haben, dieses Haus der Isolation, das ist das 12. Haus, das wäre also da, das wäre 12. Und das 11. ist das Haus der Freiheit, wo man sich Freunde aussucht. Und das sind geistige Gemeinschaften, Seelenverwandtschaften und Wahlverwandtschaften, oder wie Goethe eben auch sagt, das ist auch das beim Wassermann-Zeitalter, was dann die Zersplitterung im Wassermann-Zeitalter wieder synthetisiert, indem gleichzeitig der Wassermann, dieser revolutionäres Zeichen, ein eremitisches Zeichen, gleichzeitig aber die Verbindung hat mit dem Menschen. Die hat er nämlich auch. Der Wassermann hat zwei, drum auch zwei Linien. Und dieses 11. Haus steht unter dem Wärmesinn, und der Wärmesinn hängt immer zusammen, auch mit dem Haut, mit der Haut als Organ. Kommt dem Menschen Wärme von außen zu, ist dies verwandt mit seinem inneren Wärmewohlgefühl. Er erlebt eine Art zweite Ich-Natur, und diese Wohligkeit und natürliche Gleichgesinntheit sind die Freunde. Also Wohligkeit und Gleichgesinntheit. Auch Wünsche und Hoffnungen erzeugen dieses Wärmegefühl, das der Blutwärme verwandt ist. Es ist das Zeichen des Astralleibes. Also das 11. Zeichen. Und das 12., das haben wir schon gesagt, würde aber jetzt dem Gehörsinn zugehören. Sie haben, warum dem Gehörsinn? Interessant, weil der Ton, im Ton wird die Innerlichkeit der Körper zum Erzittern gebracht. Und dieses Erzittern wurde früher als furchtbar, als ein furchtbares Erlebnis empfunden, als feindliches Erlebnis. Also man kann sich schon vorstellen, wenn so große Wellen sind, Niederfrequenzwellen, das ist ein Schauder, das hat also eine enorme Wirkung. Und wenn die Seele dann zum Erzittern gebracht wird, durch den Ton. Und vormals, sagt Rudolf Steiner auch, war bei den Menschen das Gehörerlebnis mit dem Zittern verbunden. Das sind ja auch die Christuswirkungen, dass er das nämlich ausgeglichen hat. Denn die Christuswirkungen in der atlantischen Zeit haben ja gerade diese Gehörsinne ausgeglichen, weil eben, das ist ja ganz ein kurzes Beispiel.
Das Interessante ist, dass das ja im Ansatz heute noch der Fall
ja
ist. Also wenn man ja hört, lange bevor einem der Ton oder was bewusst wird, fangen die Muskeln des ganzen Körpers sich zu bewegen an. Dann fängt als nächstes an, da was, im Kehlkopf. Und dann, erst wenn das vollzogen ist, wenn wir von der Innenseite dadurch bis ans Ohr gelangt sind, dann kommt es erst zum Bewusstsein. Ich meine, das ist in Millisekunden, ja, was äußerlich misst, der Unterschied. Aber dieses Vibrieren des Körpers, und zwar in einer ganz charakteristischen Weise, dann jetzt bezüglich der Sprache ist, dann geht es dann zum Sprachsinn über, dann als nächstes, nehme ich an, nicht wahr? Das nächste müsste dann der Sprachsinn sein.
Ja, den haben wir aber nicht mehr da innen im Sprachsinn. Ich glaube, das war dann schon, ja. Ja, genau, da war es in der. Da haben wir im ersten gehabt. Ja. Wo der Logos, da Wort sich inkarniert.
Genau.
Ich glaube nämlich,
das Vibrieren dann gestaltet.
Ich glaube, das Vibrieren wird auch mit dem Wässrigen wahrscheinlich zusammen. Das Wässrige vielleicht, das Ätherische. Das Wässrige, da fängt sich ja der Klang im Äther auch. Weiß nicht.
Auch damit hängt es zusammen, aber das ist auch ein Teil. Aber es ist dieser Teil der Muskelbewegung,
ja,
ist der Beginn einer Willensaktion.
Ja, genau. Und das ist genau entscheidend. Ja, ja.
Und das heißt, ja, diese Willens, das ist die Willensreaktion, die dazukommen muss, um das sozusagen passiv sinnlich aufgenommen überhaupt das zum Bewusstsein zu bringen. Also es muss, weil immer, darum gibt es ja. Beim Sehsinn kommt es ja relativ häufig vor, dass es den Fall der seelischen Blindheit gibt. Also das heißt, bei gesunden Organen eine innerliche, seelische Verweigerung, das zu ergreifen, dann kommt genau dieser Willensprozess, nämlich nicht in Gang. Aber im Prinzip gibt es das bei allen Sinnen. Ich meine, wie, so wie heute zum Beispiel, wenn man beim Ich-Sinn irgendwo war, der totale Unwille eigentlich da ist, ja auf den anderen einzulassen, sondern nur auf mich selbst. Weil heute sehr viel das falsche Selbstwertgefühl dadurch konstruiert wird, dass ich mich festhalte und eben nicht den Mut habe, mich auf den anderen einzulassen.
Das ist das Ego.
Das Ego, genau.
Ja, aber das Ego schließt sich natürlich ab. Und hat keine Sympathiekräfte. Das müsste sie ja durch die Sympathie öffnen, das hat sie ja nicht.
Die Gegenbewegung.
Verstand, Erziehung, Ego, Gewissen, das ist eine Linie.
Ja.
Der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter.
Ja, ja, völlig. Und vor allem von den wenigsten wird ja das irgendwie dann ausgeschliffen und veredelt und verfeinert, sondern es bleibt das Rohmaterial. Ja. Und da erfüllt es.
Haben ja auch sie erzählt, nicht?
Ja.
Wenn ich nur im Verstand bin, werde ich depressiv.
Ja. Ja, also das ist dann der Abschluss. Und da steht auch dann noch dazu, Feinde, widriges Geschick, Isolation, geschlossene Anstalten, was wir eh schon auch letztens mal gesagt haben. Es ist nämlich so, das Häusersystem, da gibt es verschiedene Arten, wie man sich dem nähert. Und ich habe letztens angefangen mit etwas, was ich nicht fortsetzen möchte halt, weil es war auch nicht mehr sehr viel, weil man das immer wieder neu, das ist immer wieder interessant, das neu zu sehen von einer Seite, weil da lernt, also lernen ist nicht der richtige Begriff natürlich, aber da nähert man sich immer wieder verständnismäßig von einer gewissen Seite und es wird immer reicher, dass man das versteht, die Häuser. Der Zugang mit der Anthroposophie ist ganz neu, also das ist auch erst vor einigen Jahren erschienen und ist eine neue Möglichkeit, da muss man aber viel natürlich dann rein, aber es ist jetzt einmal gegeben. Und es gibt andere Systeme, zum Beispiel von dem Michel Montaigne, ein französischer Philosoph vom 16. Jahrhundert. Ich will es jetzt nicht weiter sagen, weiter ausführen. Das kann man aber dann eben bei anderen Ereignissen oder wenn wir wieder mal das Thema besprechen, kann man immer von einer neuen Seite betrachten. Ich glaube, jetzt lassen wir es für heute mit dem Häuser, dass wir mal die Runde gemacht haben. Die können wir immer wieder machen, weil mit einem ist eh nicht getan. Aber wir haben, und das ist das Wichtigste, einmal die Eckpunkte. Wir haben die Eckpunkte schon einmal verstanden, worum es geht. Da inkarniert sich der Mensch, das Wort wird Fleisch. Und im 8. Haus, das ist da, ich kenne das nicht, da haben wir das Datenschutzhaus. Ich. Er muss sich stellen, er muss sich präsentieren. Und da kann er eben auch nicht schwindeln. Also da kann niemand schwindeln, da kann nicht jemand sagen, ich gebe mich anders. Das gibt es gar nicht, weil der Aszendent so angelegt ist. Der Frühlingspunkt ist genauso. Also da kann ich nicht sagen, ich bin der Winter. Das geht also nicht. Und da ist alles Partnerschaft. Bei der Partnerschaft möchte ich nur eines anfügen. Es hat auch noch einen zweiten Namen, nämlich Haus der Feinde, also offenen Feinde. Das ist das Haus der geheimen Feinde. Das 8. Und das ist das Haus der offenen Feinde. Was heißt das? Haus der offenen Feinde. Wie kommt man zum offenen Feind? Das ist sehr interessant. Also Partnerschaft, Haus der Ehe, Ehepartnerschaft und Geschäftspartnerschaften, jede Forschungspartnerschaften, was immer, Schulpartnerschaften. Also nehmen wir mal jetzt an, wir haben drei Partner. Nehmen wir mal jetzt an, drei Forscher oder drei Hauptaktionäre bei Unternehmen. Nehmen wir mal die Aktionäre. Es sind drei Aktionäre oder vier Aktionäre, ist ja ganz egal. Jeder hat ein Interesse. Der eine will möglichst viel verdienen, der sagt, ich investiere eine Milliarde, will möglichst viel, also reicht das Geld zurück. Der andere sagt, das ist eine tolle Sache, die Firma, die hat Zukunft. Das ist ein Wassererzeugungs- oder Aufbereitungssystem. Das ist weltweit gefragt, die will in die Forschung investieren. Also möchte ich es drinnen lassen, das Geld, einen Teil nehme ich mir, aber einen Teil möchte ich drinnen lassen, weil das ist ja zukunftsweisend, ich will die Aktien mal nicht aufstoßen. Ich will mitwachsen mit dem Unternehmen. Und der dritte ist ein institutioneller, zum Beispiel Investor, also das heißt also Rentenfonds und Versicherung, der muss gut sicher anlegen. Der will Sicherheit, der möchte keine Experimente, braucht nicht für Rendite. Jetzt brauchen wir eine Partnerschaft. Es sind verschiedene Interessen jetzt involviert. Jetzt muss man sich aber auf einen Plan einigen. Der muss schriftlich fixiert sein, muss jeder gut zustimmen. Das macht man auch. Man hat also eine Partnerschaft, wenn man sagt, mir ist es doch wert, die Partnerschaft, muss ich halt keine Abstriche machen. Gut, die Partnerschaft wird also installiert. Und jetzt ist es aber so, wenn jetzt jemand trotzdem noch Groll hinlegt und sagt, also die Partnerschaft, ich bin nicht zufrieden, ich habe doch nicht durchgesetzt und das, meine Idee ist viel besser und das lasse ich mir nicht gefallen, wenn er das jetzt macht. Das darf er aber nicht machen, denn er müsste diesen Teil, den er nicht einbringen kann, vergessen, verbrennen sozusagen, ausscheiden. Da muss er sagen, ich bin ehrlich, das war machbar, das will ich stehe dazu. Aber meine anderen Gedanken, die nicht untergebracht wurden, die pflege ich nicht. Wenn er das nicht macht, dann geht das andere zum Partner zurück und wird sein offener Feind. So funktioniert das jetzt. Und dann heißt das Haus der offenen Feinde. Da ist es die inneren Feinde, da versteht man es, das muss man selber natürlich, wo man da also in der Klosterklause ist, da kommen aus dem Seelischen die ganzen Feinde heraus. Das ist wie beim Mönch, der hat keinen Fernseher und der hat keine Miniröcke, die vorbeiziehen, jetzt entstehen es umso mehr im Inneren. Hat er alle möglichen Gelüste. Beim Essen genau, also wenn er spartanisch isst, dann kommen erst gleich die Fische, die Duften und die Brathändel und so weiter. Das ist ja noch verständlich auch. Wir haben so vier Quadranten, das sieht man jetzt deutlich, dass durch die Horizontteilung Quadrant 1, Quadrant 2, Quadrant 3, Quadrant 4. Und die vier Quadranten sind eigentlich das Wichtigste, da haben wir schon alles. Und da gibt es Zwischenhäuser. Und das zweite, dritte ist ein Zwischenhaus. Ja, das ist das erste. Ja, das wäre das. Also, Entschuldigung. 1, 2, 3 sind Zwischenhäuser. Beim vierten beginnt der zweite Quadrant. Und hier beim siebten beginnt der dritte Quadrant und dann der vierte Quadrant. Jetzt ist nur eines ganz Kellerei, das wird bei der astrologischen Beratung auch wichtig sein, dass man schaut, hat jemand da Planeten, denn da ist er erdulden, das Schicksal erwarten und erdulden. Es gibt Menschen, die sind Meister des Wartens und des Duldens. Dann gibt es aber solche, die da oben eher sind, und auf dem Bereich, die wollen nicht warten, sondern die sind einfach aktiv. Die wollen das Ganze in die Hand nehmen und selber gestalten. Das sieht man dann je nachdem, wo die Planeten sind. Die Hälfte, da geht die Sonne auf, außerdem ist immer Personenbezug. Da ist der Mensch überhaupt stark persönlich, ein starkes Ich. Das, und zwar richtet sich das jetzt nach dem Meridian. Es ist zwar hier das Unbewusst, aber der Meridian östlich heißt aber, wenn er da der Aszendent liegt, dass da der Ich-Mensch ist stark. Auch wenn er unbewusst ist, aber Ich-Mensch ist er trotzdem. Hat jemand also Planeten da, dann ist er Ich-bezogen. Hat er sie da herüben, dann ist er partnerschaftlich bezogen. Dann will er eben partnerschaftlich Probleme lösen. Er will nicht mit dem Kopf durch die Wand. Ja, das wäre so mehr grob gerüstet. Ja,
weil Sie Planeten erwähnten, bitte. Diese Planeten Uranus, Neptun, Pluto, die gibt es seit 200 Jahren in unser Bewusstsein. Ja. Und die sind so eingebaut, als wenn es die schon ewig gibt.
Ja.
Also, und die Namen dieser Planeten sind ja willkürlich von den Entdeckern bestimmt.
Ja.
Einfach weil sie in die Mythologie gefasst
haben. Wissen Sie, das ist eine gute Frage, ist nämlich so. Ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn wir heute vielleicht immer zu früh Schluss machen und da hätten wir jetzt noch eine halbe Stunde oder so und da möchte ich vielleicht jetzt auf Ihre Frage konkret was sagen. Nein, machen wir es gleich. Ich wollte sowieso erst vielleicht noch dem Aszendenten. Ich möchte als nächstes dann einmal jeden Aszendent durchgehen. Was heißt Witter-Aszendent? Was heißt Stier-Aszendent? Also, nur da brauchen wir schon ein bisschen, weil das ist hochinteressant. Ich möchte aber jetzt, weil Sie das sagen, auf das kommen, auf die Frage, sehr gute Frage, ich bin froh, dass Sie das gefragt haben, weil es nämlich zum Wassermann-Zeitalter gehört und deshalb ist das auch ein wichtiges Thema. Wir sind ja jetzt im Fischezeitalter und das Fischezeitalter ist noch nicht am Ende, weil die Sonne geht jetzt im Fisch auf 5 Grad Fisch. Und hat noch 5 Grad im siderischen Tierkreis, der da ausschlaggebend ist. Und 1 Grad dauert 72 Jahre, haben wir gesagt. 5 mal, rechnen wir mit 4, sagen wir, es sind nicht mehr 5 Grad, sondern 4. Dann 4 mal 70 gibt, grob gesprochen, also 300 Jahre. Das heißt, wir hätten noch Aufgang. Den Aufgang, also im Fisch, also Frühlingspunkt im Fisch, circa 300 Jahre, sagen wir. Dann kommen wir auf 0 Grad, also auf 29 Grad Wassermann. Dann wäre es Wassermann-Zeitalter, astronomisch oder mit dem Aszendenten, also eröffnet, dauert ein bisschen, bis das dann also Substanz annimmt, bis zum Kultur, bis das kulturschaffend ist oder bis die Kulturperiode, was man Impulse verdichten kann, dass sie einen systemischen Charakter bekommen. Aber wir haben ein bisschen noch Zeit.
Dass es den Unterschied zwischen dem Zeitraum und dem Steiner gibt dann.
Ja, 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 genau. Ja, ja, genau. Das wollte ich eh gerade machen. Also wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber wir kommen ins Wassermann-Zeitalter und somit kommen wir mal in den Uranus. Also Saturn und Uranus, weil der Wassermann wird ja vom Saturn beherrscht und vom Uranus, was sehr, sehr eigenartig ist, weil die beiden Saturnen nacheinander kommen. Steinbock ist Saturn und Wassermann ist Saturn. Jetzt eröffnet dann das Wassermann-Zeitalter natürlich was ganz Neues, weil es ja etwas ist, was es überhaupt noch nie gab auf der Welt. Das ist ganz dramatische Wende, und zwar warum? Zuerst zur Kulturperiode. Also wenn ein Zeichen eintritt in ein neues Tierkreiszeichen, also wenn die Sonne eintritt bei ihrem Aufgang in ein neues Tierkreiszeichen, also 29 Grad zum Beispiel Wassermann, 29 Grad, 59 Minuten, 59 Bogensekunden, dann wäre es schon dort, dann geht es in ein neues Zeichen auf und dann kommt auch eine neue Qualität rein, weil das ist das, was wir eh schon gesagt haben, dass die Sonne ja jetzt was runterbringt von diesen geistigen Ereignissen. Das ist ein Menschheitsprozess, gar nicht so sehr individueller Prozess, es betrifft die ganze Menschheit, dass von diesen Wesen da hinten, von den Cheruben, ein Teil runtergebracht wird. Das ist also das Prinzip der Präzession. In 2160 Jahren kommt es runter. Jetzt kommt es aber nicht gleich runter. Warum? Weil die Änderung bei jedem Zeichen, aber speziell beim Wassermannzeichen, ist eine dramatische. Und Seelen können ja erst dann sowas begreifen, wenn sie vorirdisch eingeschult sind. Sie brauchen eine vorirdische Einschulung. Es muss im geistigen Schulung. Ohne Schulung und Erziehung kann vom Mittelalter nicht jemand ins Wassermannzeitalter, oder nicht einmal von unserer Zeit. Als normaler Mensch, durchschnittlicher Mensch. Deshalb bedarf es einer vorirdischen Einschulung einmal. Dann geht diese Zeit so dahin, 1069 Jahre sind es, glaube ich, oder 79. Das ist einmal die Zeit, wo sie das ankündigt, wo das schon kriselt, wo alles schon da ist natürlich. Aber erst dann kommt das wirklich schaffende Thema, wo es nämlich ein System wird, gesellschaftsfähig wird, kulturfähig wird, wo die Basis ist Wassermann. Und das ist erst dann, wenn der zweite Teil dieser Epoche ist, der ein bisschen länger dauert, nämlich 1199 Jahre, 1200 Jahre, die sogenannte Kulturperiode. Was ist der Unterschied? Beim ersten sind Ideen oder Inspirationen schon da, das liegt schon in der Luft und man sieht es überall, aber es wird nicht schaffend, weil es bedarf einer gewissen Basis, die Menschen müssen ein gemeinsames Bewusstsein haben, sonst kann man ja was Neues nicht einführen. Zum Beispiel Computer konnte man nicht einführen im 16. Jahrhundert, so dauert es auch eine Zeit lang, bis man sowas einführen kann. Und eingeführt wird so, dass diese wirklichen Impulse, die geistigen Impulse von den Achai, also von den Yom, wie man es in der Genesis sagt, runtergebracht. Während diese Achai sind Engel, Erzengel Achai, auch Geister der Persönlichkeit genannt oder Zeitgeister. Mhm. Und die Achai bringen es aber runter im Zusammenhang mit der Venus, mit dieser bekannten, berühmten Pentagrammbewegung von der Venus. Die Venus macht eine rückwärtige Pentagrammbewegung und bringt das jetzt runter bis ins Irdische.
Das ist relativ zur Erde, wenn wir
hinschauen. Ja. Ja, ja, ja.
Bei dir Steiner rotiert.
Ja, ja, genau. Ja, ja, freilich, da haben wir auch eine sehr schöne Zeichnung. Ich will es jetzt nicht unterbrechen, aber das ist genau das drauf, genau was Sie sagen. Weil es ja kein Pentagramm natürlich ist. Ein Pentagramm kann es ja nicht machen. Es sind ja so Planetenrundungen. Also Planeten, die aber Schleifen haben, und diese kleinen Schleifen schauen dann aus wie große. Aber das haben wir auch von einer Zeichnung recht schön drauf. Und jetzt werden solche Schwingungen, geistige Schwingungen, kulturschaffend. Jetzt ist es tragfähig, dass wir was Neues machen. Nehmen wir ein Beispiel. Rudolf Steiner spricht auch zum Beispiel beim Rechtssystem, sagt er, das gesatzte Recht, das wir jetzt haben, das gesatzte Recht, da gibt es Richter, es gibt Rechtsschöpfer, also das Parlament, es gibt Gewohnheitsrecht zum geringen Teil, es gibt die Rechtspflege, die Appellationsgerichte, also all das, was aus dem Römischen kommt, hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun, also System, Intellekt. Das wird es nicht mehr geben. Also es gibt überhaupt kein Recht mehr, keine Richter mehr, sondern das Karma schauen, so ähnlich nennt er das. Also jemand beginnt der Tat, will also den verleumden oder will ihn vielleicht sogar umbringen und jetzt sieht er als Bild auftauchen, die Gegentat, nämlich was er dann karmisch so abzumachen hat. Das kann er sich aussuchen, ob er seinem Instinkt so unbedingt das Messer reinsticht oder ob er sich sagt, na, das fange ich mal nicht an. Wenn das jetzt zu früh käme, dann würde es natürlich das völlige Chaos. Jetzt muss das aber so sein, dass man das exakt sieht. Nicht, dass jemand sagt, ja, da habe ich schon was gesehen, aber das war also ganz was anderes. Das muss also eine Realität sein, wie jetzt die Realität ist, eines Tatbestandes aus dem römischen Recht. Das beruht auf den Aktiones, das heißt das ja im römischen Recht nur auf den Reaktiones. Und der eine klagt mit dem Titel, der andere hat den Titel, den er dann dem gegenhält. Das muss auch exakt sein. Das muss exakt das Bild sein, nicht verschwommen irgendwas. Sonst wäre es ja nicht möglich. Nun will ich auch dem Uranus, den zu sagen, etwas eingreifen. Das ist ein sehr interessantes Thema. Also der Uranus ist der erste Planet außerhalb der Saturnsphäre. Die Saturnsphäre ist die Sphäre, die unser gewachsenes organisches System abschließt. Und das ist ein gewachsenes System, das über die ganzen Jahrtausenden also gewachsen ist, seit der Spaltung und Differenzierung, schon, die wir in der Genesis auch schon erleben. Seitdem gibt es eben unser Planetensystem und die Menschen und die ganze menschliche Evolution. Das ist zusammenhängend, organisch und berechenbar. Es waren zwar auch einige Hüpfer drinnen, Sprünge drinnen, aber es ist alles bewältigbar. Weil der Saturn schließt ja unser System auch der physikalischen Konstanten ab. Blutwärme zum Beispiel, Normdruck, Luft, also Anziehungskraft und was es überhaupt gibt bei uns. Das sind Größen, die der Saturn bewahrt. Er hat eine Haut, mit der Haut schließt das ab, somit ist unser System. Wir können uns bewegen, wir verstehen das System. Es ist ein System, wo wir gehen können, geistig uns bewegen. Und der Saturn hütet es. Er hütet es, weil er auch die kosmische Hütung hat, also die kosmische Weisheit oder kosmische Intelligenz bewahrt, er ist ein Bewahrer. Und also das, was die Intelligenzen ausmachen mit sich, das bewahrt er auch. Und er bewahrt auch das Weltgedächtnis. Das ist also eine sehr wichtige Aufgabe. Bis dorthin geht es, nicht weiter. Jetzt ist aber der Uranus weiter draußen und der ist der erste Planet, der nicht frei sichtbar ist. Und wenn was frei sichtbar ist, heißt das, wir sind ja eingestellt beim Gehörsinn, beim Sehsinn, auf das, was zu uns gehört. Der Uranus gehört nicht zu uns. Weil sonst wird man nämlich sehen, das ist nicht zufällig so gestaltet. Jetzt ist aber der Uranus, das sage ich jetzt vorweg, schon grundgelegt worden am Saturn. Zustand. Ja, da wurden auch diese höheren Fähigkeiten, Manas, also Geist selbst und Lebensgeist, wurden auch schon reingelegt, also Sternenstaub. Also es wurde schon trotzdem das irgendwie reingelegt, ist aber erst, bricht erst in der Zukunft auf. Jetzt möchte nur eine Zahl da nennen. 1781 wurde er von einem Astronomen entdeckt, von dem W. Wilhelm Herschel. Und nach dem griechischen Himmelsgott Uranus benannt. 1789 wurde dann von dem Klapprot ein radioaktives metallisches Element im Uranpecherz, Uranit, das Hauptgestein, stimmt das alles, entdeckt. Und dann geht es weiter mit spaltbaren Materialien. Das kam jetzt ein bisschen später, 1781, und dann mit den Materialien ist es weitergegangen. Und jetzt ist eines interessant. Was will der Uranus? Ich will es zuerst so sagen. Der Uranus will alles Alte vernichten. Aufbrechen. Er heißt auch Aufbrecher. Also er fährt mit allem ab, was bisher ist. Also mit den Denkgewohnheiten, mit den Weltanschauungen, mit der Tradition. Also es wird nichts zu retten sein. Da gibt es nichts mehr. Jetzt kann er aber nicht so wirken, wie er will, weil er einen Gegner hat. Und das ist eben der Saturn. Der Saturn lässt ihn nicht rein. Der Saturn ist der Bewahrer. Er hat eine Staufunktion. Er muss stauen. Er darf den nicht reinlassen, den Uranus, und wehrt sich gegen den Uranus. Der Uranus kommt aber trotzdem rein, aber nicht wirklich. Und jetzt vielleicht zurück noch zur Entdeckung. Also entdeckt wurde 1781 und das wird nicht näher dann also bewertet. Oder es ist auch nicht so interessant, wenn man auf all das kommt, was ich gleich sagen werde, aber ich komme noch einmal zurück. Weil mir ist das erst kürzlich aufgefallen. Was ist eigentlich noch passiert damals? Und da ist noch was ganz, ganz Wichtiges passiert. Es wurde die Dampfmaschine erfunden, nicht entdeckt. Und zwar in Deutschland, in Bei den Preußen, so wie fast alle Erfindungen, das sind mit Abstand die größten Erfinder, und in England gleichzeitig eigentlich so. Und das war eine wichtige Maschine für den Bergbau, durchs Wasser also rauspumpen. Und diese Maschine ist so, also technisch ist es doch was Neues auch, weil erstens ein Unterdruck einmal erzeugt wurde bei dem Zylinder, weil es wird unten also Wasserdampf eingespritzt und dann kommt in den Zylinder Wasser, das kondensiert und das reißt den Kolben nach unten, wie beim Ottomotor, nur halt auf andere Art, und wird übertragen auf so eine blaue Stange. Eine komplizierte Maschine ist lange, sehr lang, also an der gearbeitet worden, und zieht sich eben so hin über so von 1769, habe ich mir da auch schon wieder 1788, Erfindung der Dampfmaschine. Die wurde dann eingebaut in die Loks, also es gab dann die Lokomotiven und auch die Schiffe mit den Dampfmaschinen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, was da passiert ist, erstmalig gab es ein automobiles Gerät. Das gab es ja bisher nicht. Es gab immer nur bis zu dem Zeitpunkt die Kutschen mit den Pferden oder eben die Kühe auch, wenn sie als Zugmittel verwendet wurden. Und das waren Tiere, die waren warm, dann sind es kälter geworden, waren zufrieden, wenn sie was gefressen haben. Das konnte man seelisch miterleben, der Seele. Und jeder Bauer hat also sehr intensiv miterlebt, wenn sie das Pferd wieder gut fühlt, wenn es einen Hafer kriegt und so weiter. Das war aber nicht bei der Maschine eben nicht, sondern es war also immer kalt oder sehr heiß. Und man hat also jetzt diese Loks gebaut, riesige Eisenapparate für die damalige Zeit, konzentriert. Und man hat Schienen ausgelegt. Und diese Schienen waren ganz gerade. Also die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine Schiene. Musste man natürlich hin und wieder Gelände anpassen, aber bevorzugt war gerade. Und wo man es nicht musste, wie in Amerika bei Rie, ging es immer gerade. Das heißt, das neue Denken ist gerade. So ein Denken gab es aber bisher gar nicht, weil man ist ja mit der Kutsche auch immer so rum. Es war jetzt gerade und endlos. Und durch diese Möglichkeiten, die man hatte, durch die Eisen, durch die Dampfmaschine, hat man jetzt auch riesige Mengen an Ressourcen transportieren können. Also Ressourcen heißt also Holz und Kohle und auch die ganzen
Getreide.
Getreide, ja, genau.
Von Nürnberg geführt, ja. Hat eine
Hungersnot
abgeschrieben.
Ja, ja. Getreide hat man transportiert.
Ist ja nicht möglich, ja. Genug Getreide
in
einer kürzester Zeit
anzubringen. Ja, ja. Das war überhaupt ein Problem, das Getreide auch später dann noch. Und also jede Art von Ressourcen, vor allem dann auch die Ressourcen, die wichtig waren für die Manufakturen, für die Betriebe, also für die ganz großen Erzeugerbetriebe. Es wurden so riesige Mengen jetzt einfach durch den ganzen Wolf gedreht, durch den menschlichen Wirtschaftswolf gedreht. Sowas gab es früher gar nicht. Und es wurden die Fabriken, riesige Fabriken, Eisenfabriken. Jetzt bedurften aber der Fabrik, man bedurfte also Arbeiter. Die Arbeiter gab es ja nicht, die hat man wieder abgesagt von den Bauern. Es war also eine Katastrophe sozial und wirtschaftlich, denn der Bauer war rausgerissen aus einem behüteten Ort, und da war alles also irgendwie geregelt, und er war dabei bei dem, was er gemacht hat, von Anfang bis zum Ende. Also er hat gesät, er hat es gepflegt und gewartet und hat er geerntet. Es hat einen Sinn gemacht. Und er war mit der Natur verbunden, aber er war angewiesen, das war der Herrgott da oben. Jetzt kommt er in die Fabriken, das ist laut, stinkig, es gibt also Gase, es gibt keine Schutzkleidung, es gibt keine Versorgung, wenn er aufhört, also keine Pensionsversorgung, keine Versicherung und so weiter. Es hat den Menschen natürlich völlig rausgeworfen aus dem Ganzen. Es entstand ein neuer Mensch, ein entwurzelter Mensch. Ganz schnell ist das gegangen. Es wurden Millionen entwurzelt, eigentlich in einer ganz kurzen Zeit, und die konnten sich nicht helfen. Also der wusste nicht, was er machen sollte, er hatte keine Wohnung, also keine Orientierung mehr. Der Herrgott, der ist in einer Fabrik nirgends anwesend, der hat immer geklopft mit dem Hammer, wo drauf drückt, braucht er keinen Herrgott dazu. Und oben sieht er auch nichts als Gestank und irgendwelche Wolken. Also etwas, was es überhaupt nie gab. Ganz rasch ist die Gesellschaft geändert worden, soziologisch geändert worden, und auch die ganze geistige Einstellung, also das ganze Weltbild, das hat sich also geändert. Jetzt kommt dazu noch die Dampfschifffahrt, man konnte so große Distanzen berechnen, man musste mal fort weg, wenn man dort war, konnte man sagen, was man beim nächsten Mal mitnimmt. Es gab sofort Termingeschäfte. Termingeschäfte auf den Zeitpunkt, wo man es verkauft hat, konnte man schon spekulieren und natürlich riesige Mengen transportieren. Also das englische Empire hat dann natürlich profitiert. Früher gab es ja auch nur den Wind mit den Segeln. Also Automobil, auch da, also ganz ein neuer Mensch beginnt jetzt. Hat enormste Auswirkungen für die weitere Zukunft, auch im Denken gehabt, dieses eindimensionale Denken, was wir auch im Brunner, du hast das gesagt, wo der Mensch heute diese Nerven nicht mehr so viel verbindet und ändert, sondern eine gerade Richtung. Das hat aber damals, das hat einen Bildcharakter. Wenn man immer die Eisenbahn sieht, geradeaus, gerade. Das hat einen dimensionalen Charakter im Denken, erzeugt es auch. Und immer das Nützlichkeitsprinzip. Ich möchte nicht die Landschaft sehen, sondern den Ort möglichst rasch erreichen. Das ist immer das eine, was den Menschen ganz geändert hat. Das ist die größte Änderung eigentlich, hat sich dann natürlich weiterentwickelt. Das zweite ist die Französische Revolution. Also die fällt einem dann irgendwann einmal ein. Und die Französische Revolution war ein gesamter Umbruch. Das war die größte Revolution bis heute und ist nur kultiviert worden und immer mehr perfektioniert worden bis heute. Wenn man jetzt einmal absieht von den politischen Ereignissen, lassen wir das einmal weg, die kann man ja auch nachlesen. Aber was ist eigentlich damals passiert? Weil das ist nämlich ganz uranisch jetzt, was damals passiert ist. So wie der Uranus halt wirken kann, wenn er noch gar nicht so wirken will, wie. Das, zu dem komme ich aber gleich. Bei der Französischen Revolution wurde der neue Mensch geschaffen. Also der neue Mensch, einerseits als Tiermensch und dann als das antichristliche Element. Aber im Sinne von der Einzelpersönlichkeit wurde also erodiert. Bis dahin war es so, dass das Weltbild so ausgeschaut hat. Der Herrgott ist der Demiurg, der Weltenschöpfer, die Welt geschöpft und gebaut. Und wir sind seine Kinder, Kinder Gottes. Das heißt, kleiner Gott steckt auch drinnen. Wir sind also behütet und wir sind frei, weil wir haben eine eigene Entscheidung. Also der Herrgott lasst uns, ist ja, wir sind ja keine Sklaven, sondern dürfen selber entscheiden. Willensfreiheit, wir haben die Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln, die Seele zu veredeln. Der Herrgott ist aber oben. Also der Herrgott ist der Schöpfer, wir sind die Geschöpfe, aber auch veranlagt, selber Schöpfer zu werden. Auch wenn es im Kleinen ist. Und jetzt kommt dazu, dass man mit dem Weltbild völlig abgefahren ist, mit den französischen Theoretikern. Das gab es also nicht bei der Herrgott. Wo brauchen wir einen Herrgott? Das gibt es nicht mehr. Der Mensch übernimmt jetzt die Welt. Er gestaltet die Welt. Da brauche ich aber keinen Herrgott. Er kann sie ja selber gestalten. Aber er wird also Demiurg. Er wird selber Demiurg, aber jetzt entgöttlichter Demiurg. Jetzt ist der Mensch Demiurg, aber eben was? Und da kam auch die Wissenschaft jetzt in der Zeit wieder dazu, dass der Mensch das höchst entwickelte Säugetier ist. Also der Mensch ist ein Tier. Und als Tier wird er Demiurg. Jetzt ist natürlich kein kleines Problem bei dem Ganzen, weil ein Tier hat ja nichts Eigenes, keinen inneren Funken, da leuchtet ja nicht irgendwas auf und er ist eine Herde, ein Herdenwesen. Tiere sind immer Herdenwesen. Also wir haben eine Herde, der Mensch ist das höchst entwickelte Säugetier, also ein Tier und er hat nichts Eigenes. Was heißt das? Das heißt, er muss geführt werden von außen. Und wie wird er geführt? Durch die Ideologie, durch die sozialistischen, kommunistischen... Das war jetzt ganz logisch. Wenn ich eine Tierherde habe, dann muss ich es ja führen. Das Tier, die Tierherde, muss ja organisiert werden. Ein Tier hat einen Trieb. Der Mensch hat aber diesen Instinkt oder diesen Trieb von Natur aus nicht. Und das Tier hat eine intrinsische Hemmung zum Beispiel. Intrinsische Hemmung heißt, sie beißt sich nicht tot bei einem Revierkampf. Also wenn ein Wolf zum Beispiel, wenn die kämpfen und der Wolf macht so, dann braucht der andere nur reinbeißen. Und das, wenn er so macht, geht der andere Wolf weg. Also die Tiere haben die intrinsische Hemmung mit Ausnahme der Tauben, das sind friedliche Tiere, die bringen sich um. Also die bringen sich um und zerhacken sich. Friedlich, darum sage ich friedlich. Die intrinsische Hemmung, dem fehlt dem Menschen. Das heißt, er muss jetzt irgendwie Gesetze haben. Und die Gesetze, die man dann aufgestellt hat, nämlich Gesetze für den Dschungelkampf, für den Nahkampf der Tiere, die haben jetzt einen Namen. Und das ist ganz wichtig, dass wir den Namen verstehen, weil sonst verstehen wir es nicht. Humanität und Menschenrechte. Das sind nicht das, was wir verstehen unter Humanität. Das ist eine andere Form. Regeln im Nahkampf der Tierwelt. Na, so ist es. Und das ist dann weitergegangen und hat die Monarchien überall gestürzt, weil das waren ja autonome und noch stark eben vom Christlichen beeinflusst. Das ist das Linke. Das Rechte kommt jetzt vom Englischen mehr und da ist dasselbe wieder. Auch der Tiermensch aber jetzt anders. Die Engländer, also der John Stuart Mill und der Adam Smith und der Bentham und solche Persönlichkeiten, David Hume, die haben so gesagt, der Mensch ist ein Raubtier und je mehr er gierig ist, je mehr er raubt, je mehr er ausbeutet, desto glücklicher ist es. Das ist bekannte englische, so wird es auch genau formuliert, genau so steht es auch drinnen. Also Raub, Gier, Lust, Wortlust, also man muss alles einkassieren, dann ist der Mensch glücklicher, kann das also. Und wenn alle so gierig sind und auf ihren Vorteil bedacht sind, ohne dass man auf andere Rücksicht nimmt, dann ist das Glück der Gemeinschaft das Größte. Das war also die neue Anschauung, das war also die Anschauung der Kolonisten und so sind sie dann auch also irgendwie wahrgenommen worden in den Kolonien und das andere war das sozialistische, kommunistische. Das geht ja weiter. Amerika fällt genau in die Gründung, eine reine Freimaurereigründung und die Sowjetunion, beide haben dasselbe Symbol, nämlich das Pentagramm. Das sieht man bei den amerikanischen Autos, ist das Pentagramm bei der Sowjetunion genauso. Es ist kein Zufall, denn die Sowjetunion ist ein reiner Modellstaat auf der Freimaurerei mit den Symbolen auch. Also Hamm und Sickel ist also
Freimaurerei. Haben Sie nicht sechs Ecken?
Nein, Pentagramm, nicht sechs Sterne.
Ja. Die Juden haben das sechs Sterne.
Ja, das ist der Davidstern, das sind die zwei Dreiecke, ja. Ja. Ja, naja, das ist im Umfeld von der, und da hat sich gewaltig was geändert. Also, seit dem Zeitpunkt ist alles anders. Und das war aber schon der Urlust, der war genau zu der Zeit, wie entdeckt wurde. Also genau zu der Zeit hat er herumgespuckt. Also was macht der Uranus? Was ist die Lehre daraus aus dem Ganzen? Der Uranus zerstört Altes. Es wird ja noch viel, viel mehr. Das ist ja jetzt in der Zeit, wo er noch gar nicht wirken kann. Zerstört Altes und bringt nichts Neues. Und das ist das Wichtigste. Bisher war es ja so, man hat eine Volkswirtschaftslehre gehabt oder irgendwas, dann kam es eine neue Volkswirtschaftslehre. Und jemand hat das Neue gelernt. Dann kam es wieder andere, hat das andere gelernt. Aber das ist ihm jetzt aus. Der Uranus kappt zwar die Wurzeln, aber er bringt nichts mehr. Und das ist jetzt das Chaos, weil wenn nichts da ist, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, ja, das ist alles in das Negative gegangen, obwohl es vielleicht nichts Negatives sein muss, aber es ist auch falsch verstanden worden. Und, gut gemeinte Worte, um die geht es dabei ja nicht. Also das ist das Wesen des Uranus.
Ja, Christentum wird verwendet,
nicht mehr. Überall, ja. Also,
mit gutem
Gewissen. Ja, na, also das betrifft überall, weil es wird ja dann doch nicht verstanden, weil es gibt die Gegenmächte, die natürlich dann gleich da sind, um das Ganze also an vergiften. Jetzt ist das Prinzip eben auflösen, Chaos schaffen, aber nichts Neues schaffen. Also es wird nichts modulartig eingesetzt. Jetzt kann der Uranus aber jetzt nicht so wirken, wie er will, weil die Zeit noch nicht reif ist. Was will aber der Uranus? Was will der überhaupt? Wie schaut es dann aus, wenn es soweit ist? Und es kommt ja bald so weit, weil 300 Jahre sind ja auch nicht so viel. Und es gibt Menschen, die glauben, dass es schon früher auch möglich wäre, weil im Astronomischen überschneiden sich die Zeit, in den Tierbildern überschneiden sich die. Es ist das Wassermannzeichen, es ist ja ein androgynes Zeichen. Das steht so, dass der linke Fuß dieser Wasserfrau oder dieses Wassermannbildes auf dem südlichen Fisch am Kopf draufsteht. Die überschneiden sich, ich habe das da in einem Bild auch mit. Und somit weiß man nicht genau, geht die Sonne noch im Wasser, ist schon im Wassermann auf oder noch im Fisch. Lassen wir das einmal offen. Es kommt aber ganz rasch. Und es ist jetzt schon da, es hat jetzt schon so Vorahnungen. Und der Wassermann, der erzeugt einen neuen Menschen. Und der Mensch ist einer, den es bisher aber nicht gab, weil der Uranus ist ja außerhalb des Saturns und somit ist ein ganz neues Äon eigentlich eingeleitet. Jetzt gibt es keine Behütung mehr, keine Gebote mehr, keine Verbote mehr, es gibt nichts mehr. Also der Mensch, das Alte löst sich auf, der Mensch ist gekappt und er muss aus dem Nichts sich aufbauen. Nichts heißt das Ich, das sind wir jetzt beim Ich, denn er muss das selbst aufbauen und wenn er selbst aufbaut, dann ist es ein Geist selbst. Und das ist das, was jetzt dann kommt. Ist aber ein schwieriges Unterfangen, weil der Mensch muss jetzt sowas werden wie Ego-Ökologe. Also er wird also ganz auf sich einmal gestellt und baut sich die Welt selber auf. Und zwar so, wie es er aufbauen muss, wenn er alles nicht berücksichtigt, was bisher da war. Er wird also ganz Ego-Loge oder Ich-Loge. Es ist nicht das Ego gemeint, sondern das Ich muss es ja aufbauen. Also kein Kosmologe, sondern ein Ego-Loge. Also er ist eine eigene Monade, er ist abgeschnitten von allen anderen und baut sich jetzt Stein um Stein sein Ich auf. Das ist natürlich kompliziert, weil er muss es ja austarieren immer. Und wenn er das hat, gibt ihm ja der Uranus gleichzeitig ein Sinnesorgan, dass er immer diese Selbstgewahrung prüft, so wie weit er gehen kann. Es ist ja immer so ein Wagnis, es muss immer abgewogen werden und dann wird er ganz ein eigener Kosmos. Und jetzt ist nur die Frage, wie geht es dann mit der Gemeinschaft? Das ist ein Prozess, der ist nicht aufzuhalten. So ein eigener Kosmos heißt, bisher war es so, dass der Kosmos als Echo hatte unsere Welt. Also wir sind das Echo, wir haben was aufgefangen, was kosmisch ist, den ganzen Evolutionsprozess. Jetzt ist es umgekehrt, jetzt wird der Mensch Weltenschöpfer. Denn dieser neue Mensch, der also im Uranus-Zeitalter entsteht, der gibt ja das Geistige, der schöpft selber. Jetzt ist die Umkehrung erstmals, das gab es früher nicht. Jetzt ist die Umkehrung da. Und was aber mit dem Uranus, zusammenhängt, ist, dass es nur möglich ist, dass das überhaupt funktioniert, wenn, und das ist auch eine Wassermann-Qualität, man wieder menschlich wie eine Traube, wie eine Farbe brüderschaftlich agiert. Das heißt, ganz ich Und ganz Gemeinschaft. Mhm. Das ist eine Wassermann-Spezialität.
Bitte, wie kommen Sie zu der Aussage, ja, der Uranus will das, der Saturn will das?
Ja.
Das, ja, ist so, so fiktiv.
Ja, na. Ja.
So willkürlich, ja, kann man das, ja, vor. Und wieso tut der Saturn den Uranus abschirmen? Das sind doch fast Lichtjahre entfernt.
Ja, geistig. Es ist nicht der Uranus als Planet gemeint. Der Uranus als Planet ist gar nicht gemeint. Weil unter Planeten versteht man immer die Planetenwesen innerhalb der Planetensphäre.
Aber der war ja unbekannt 200 Jahre.
Ja, ja. Seit, ich komme schon zu dem.
Wenn man sagt, okay, die Leute von damals haben gespürt, aus dieser,
ja,
Region kommt diese und jene Kraft, dieser,
ja,
was ich, der Seraphim oder
ja, ja,
das sowieso. Und jetzt kommt einer und sagt, also, wie kann man behaupten, Uranus?
Ja, ja, ich verstehe. Ich verstehe schon, ja, ja. Nein, ich sage Ihnen gleich. Das ist ganz, ganz eine gute Frage, weil ich habe das nicht gesagt, detailliert, weil ich das jetzt nicht eingebaut habe. Aber unter einer Planetenkraft versteht man immer Planetenwesenheiten. Und die Planetenwesenheiten sind nur dann, überhaupt existieren nur dann als Realität, wenn sie im Menschen selber drinnen sind, veranlagt sind. Also wir haben in uns durch die ganze Entwicklung des Planetensystems mit der Familie zusammengewohnt. Also wir haben im Saturn ja zusammengewohnt und auch im Uranus, bevor die Trennung war in die Planetensphären. Das war die Trennung Sonne-Mond. Also alte Sonne und Mond, die haben sich einmal getrennt, diese Planetenkörper, und somit gab es einen Differenzierungsprozess und eine Ausschellung höherer Wesen, zu denen wir aber nicht gehören. Also die Planetenwesen sind alle höhere Wesen und wir haben ein eigenes Örtchen gekriegt, also im Irdischen. Wir sind aber mit denen vorher zusammen gewesen in einer eigenen Familie mit diesen Wesen, also mit den ganz hohen.
Rudolf Steiner
hat herausgefunden. Ne? Na, das haben die auch schon gewusst, das hat man immer schon gewusst. Und diese Urfamilie, sind wir fertig, ja? Ja, diese, ja, ja, reden wir später. Diese Urfamilie, da war der Mensch drinnen, es waren die ganzen geistigen Wesen drinnen, die hat sich einmal differenziert, aber das ist unsere Familie, wir sind verwandt mit dem Wesen der Venus, mit dem Mars, mit dem Jupiter, das und so.
Das ist eine, ja, bestimmt etwas von Uranus gewusst.
Nein, bei Uranus, der Uranus ist auch eine geistige Qualität. Wir nennen den Uranus, auf den Namen kommt es nicht drauf an, aber da gibt es sehr interessante Hintergrund zu dem ganzen, warum es so heißt, weil es gibt ja noch einen Beschützer, den wir zum Uranus haben, nämlich den Chiron. Und der Chiron und seine Vergangenheit klärt auch auf den Uranus und seine Funktion. Aber nein, der Chiron ist ein Heiler oder der frühere Kentaur ist das eigentlich.
Ja, ist auch, ja.
In der Astronomie ist der Chiron doch ein Mond.
Ein Asteroid, ja, so Asteroid. Ja, ja. Ist kein Planet. Er ist kein Planet. Na, weil er hat nicht so Umlaufbahn, aber er ist ein Asteroid, aber ein Asteroid, der nicht zwischen Mars und Jupiter ist, wo die anderen sind, sondern nach dem Saturn. Aber ich will auf die Frage, die Sie hatten, weil es ja eine wichtige Frage ist, eingehen. Also wir müssen es wesenhaft sehen. Also Planeten, damit sind gemeint, also Wesen, die halt in einer Sphäre leben. Wir leben ja auch in einer Sphäre, auf der Erdensphäre. Wir haben also einen Körper. Und andere Wesen sind aber unsere Familie, weil wir waren ja seit Anfang an, waren wir ja dabei. Die Engel waren dabei, die Urengel, die Cherubim, wir sind ja so mit der Familie bekannt. Und dann gab es einmal eine Differenzierung, weil sie die Wesen verschieden rasch weiterentwickeln wollten. Und wir sind die niedrigsten sozusagen, weil die Merkurwesen sind auch schon höher, entwicklungsmäßig die Venuswesen auch. Planet heißt aber sehr stark Wesen, die in einer Planetensphäre wohnen, wo der Planet selber nur eine Markierung ist, wo die Sphäre zu finden ist und wie die Sphäre rotiert. Und das sind die Wesen. Was den Uranus betrifft, wenn man jetzt den Namen weglässt und auch den Planet, es ist wesenhaft gemeint. Und das entspricht dem, was Rudolf Steiner auch als Geist selbst sagt, wo wir jetzt gerade gesagt haben, der Mensch beginnt selber sich aufzubauen von Punkt Null, er setzt sich zusammen, wie er es für richtig hält, aufgrund der moralischen Intuition auch, und dann ist er jemand, und das wurde auch veranlagt, ganz am Anfang, eben bei diesem Saturn, als feiner Staub. Also da war das schon so fein drinnen und kommt erst jetzt raus. Aber den Namen Uranus braucht man auch nicht nehmen, selbst den Planet, wenn man nur physisch sieht, auf das kommt es gar nicht so sehr an, sondern auf das, was geistig ein Planet bewirkt, zu einer gewissen Zeit, eine gewisse Qualität im menschlichen Geistesleben, die er auslöst. Und dasselbe ist auch für den Saturn. Auch den, mit dem sind wir so verwandt sozusagen, der hat aber andere doppelte Rolle. Er schützt und er ist aber verwandelt, ist geistiger. Beim Wassermann seid ihr da jetzt ganz was anderes, wie ganz was anderes. Aber auf das können wir bei Gelegenheit noch einmal eingehen. Ja.
Danke.
Ja.